herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die es geschafft hat, ja, gegen einen Big Slot Receiver nicht zu gewinnen. So könnte man das sagen. Eine Franchise, die aktuell, ja, ziemlich in den Misthaufen greift. So könnte man das sagen. Ärgerlich, wie die Saison bisher verlaufen ist. Aber wenn es heißt Dolphins Deutschland, heißt es, ich mache das Ganze hier natürlich nicht alleine, sondern ich habe heute den Micho auch wieder mit dabei. Moin, Micho.
Hallo.
Ja, es ist bei uns tatsächlich so ein bisschen wild. Ich meine, ihr habt das ja gesehen, Donnerstag, es war noch keine Folge offen. Oder was heißt offen? War noch keine Folge hochgeladen. Ja, es ist momentan viel, viel los bei uns allen. Und dementsprechend kann es dann auch dazu mal kommen, dass wir etwas später dran sind, beziehungsweise dann nicht können, so wie Tobi es heute zum Beispiel nicht kann oder es nicht schafft zeitlich. Gestern hätten wir, glaube ich, gar keinen gehabt. Heute hätte Micho fast alleine aufgenommen, aber dadurch, dass bei mir was ausgefallen ist, kann ich doch teilnehmen. Und ja, einen Gast haben wir aktuell noch nicht. Wir gucken mal, ob wir noch wen dazu bekommen während der Folge. Ihr kennt auch hier, ist es dadurch, dass wir es verschoben haben, alles immer so ein bisschen durcheinander gekommen. Dementsprechend, ja, müssen wir einfach mal sehen. Ansonsten, ich meine, ihr kennt den David von der Bills Mafia Germany. Wenn er noch kommt, dann vielleicht ist das jetzt das Symbol, Micho. Ja? David ist nicht da und jetzt gewinnen wir gegen die Bills?
Ja gut, ich meine, David ist ja fast schon der Ehrendelfin, ne, so oft wie der schon bei uns war.
Ah, stimmt. Oh, oh, oh. Und wenn du gerade von Ehrendelfin sprichst, oh mein Gott, das war die Überleitung des Todes. Wir haben einen neuen Ehren-Christian, so würde ich das fast sagen. Christian ist Supporter bei uns geworden über Patreon. Danke für die Subscription, Christian. Das hilft uns natürlich sehr, beziehungsweise ja, wir sparen uns dann langsam aus erste gute Mikro und dann hoffen wir, dass wir über die Zeit natürlich auch für euch eine höhere Qualität an Ton und Pipapo liefern können. Christian, ganz großes Dankeschön dafür. Und wenn ihr auch mindestens oder wenn ihr genauso cool sein wollt wie Christian, dann könnt ihr uns natürlich auf Patreon supporten. Das geht schon ab 2,50 Euro pro Monat, also quasi ein halber großer Cappuccino oder ein ganzer kleiner Cappuccino. Sucht es euch aus. Und ja, ganz großes Dankeschön, Christian. So,
Wer hat das nochmal gesagt? War das unser Gast von den Raiders? Oder war das Malte von den Colts, der gesagt hat, von wegen, Gott, Rico, bist du eine Social Media Bitch?
Ich weiß es nicht. War es Malte oder war es Dominik letztes Mal? Ich weiß es gar nicht mehr.
Ich weiß es auch gar nicht mehr. Aber muss ich jedes Mal dran denken, wenn du da mit deinem halben großen Cappuccino anfängst.
Inzwischen ist das echt schon wieder krasser Shit. Genauso wie wie die Begrüßung, und das habe ich letztens, da haben wir auf der Arbeit, ich erzähle dann auch, ja, ich mache einen Podcast und so, und letztens war dann auch bla bla bla, und wie fange ich dann an? Ich so, also, da habe ich den eiskalt in einem Meeting einfach mal unser Podcast-Intro rausgehauen, wie ich das hier im Podcast immer mache. Ich so, machst einfach immer das Gleiche, ja, dann kommst du auch gut rein und du bist gleich im Modus drin, ne? Wenn ich hier mit dem Moin Moin anfange, dann weiß ich gleich, jetzt geht's los, jetzt darf ich wieder 2 Stunden mindestens über die Dolphins reden. Oh, ist das geil.
Ja? Ich bin ja bei uns in der Schule, bin ja Lehrer, so Digitalisierungsbeauftragter auch unter anderem und auch für neue Konzepte und sowas so ein bisschen zuständig. Und so ein bisschen, wie ich das ja auch bei uns versuche immer anzulernen. Uns fehlen übrigens immer noch neue Gäste für das nächste Force and One, so als kleiner Aufruf schon mal. Und dann habe ich auch für die Schule so einen Podcast schon mal aufgenommen, ne? Direkt schon mal, um so die Schüler vielleicht auch so ein bisschen abzuholen und so weiter und so fort. Und dann die Kollegen auch einfach nur so, wow, da hört man aber, dass du sowas öfters machst, oder? Mir persönlich wäre das nie aufgefallen. Aber anscheinend gewinnt man doch ein gewisses Maß an Routine.
Ja, das ist tatsächlich so. Also man redet einfach, und auch, was ich zum Beispiel unheimlich gelernt habe, ist Gesprächsmoderation, sage ich mal. Also, dass ich auch in Meetings halt Leute konkret anspreche, so wie ich es hier jetzt inzwischen auch mache. Wenn ich überlege, so vor einem Jahr oder so, wo wir dann hier das immer gemacht haben, dann sind immer 2 angefangen zu reden und so. Das merkt man schon. Also jetzt sind es halt so Sachen wie und so, dass ich das immer versuche, weniger zu machen. Oder und so. Ist mir gerade selber aufgefallen, deswegen sage ich es. Das sind immer so Sachen. Ja, das kommt Stück für Stück, aber ja, ich sag mal, es ist schon krass. Ich meine, wir machen das jetzt inzwischen auch, ja, noch keine 2,5 Jahre, aber Das ist, man merkt das schon, dass man da
in so, wenn du damals die Zeit vom Livestream noch dazu zählst.
Ja, stimmt. Damals, die guten alten Zeiten.
Message from the Dark. Entschuldigung, das ist mein E-Mail-Programm. Das schalte ich direkt mal aus.
Das waren auch die guten alten Zeiten.
Aber apropos, wo du sagst, gelernt. Ich habe gelernt, dass wir blutige Anfänger sind, was die Länge unserer Folgen angeht, ne?
Das habe ich auch gelernt. Also, was war denn mit Tobias los? Und Santi, ich nenne ihn mal Santi, weil mir der Name immer zu lang ist, bei diesem Falcons Pre-Game-Talk. Alter, fucking 3,5 Stunden oder was haben die da abgerissen?
Ich sag ja, wir sind blutige Anfänger und da müssen wir anscheinend noch ein bisschen an uns arbeiten, ja?
Aber ich muss sagen, das Setup, das Ton-Setup vom Santi hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also den hat man sehr, sehr schön verstanden. Da war ich direkt beeindruckt. Also wirklich, ich habe das so angemacht, ein bisschen im Zug, auf der Heimfahrt oder auf der Rückfahrt nach München. Ich weiß es gar nicht. Auf der Rückfahrt, auf der Hinfahrt. Oder nee, scheißegal. Ich habe es dir irgendwann angehört. Und dann, das war das Erste, was mir so aufgefallen ist. So, Alter, der klingt ganz schön nice. Aber der hat auch das Mikro, glaube ich, was ich da so schon im Blick habe. Und das ist echt sehr, sehr cool. Und war aber auch ziemlich kurz, weil obwohl es 3,5 Stunden waren, war ziemlich cool, was sie da wieder abgerissen haben. Hat auch gut gepasst, fand ich zumindest. Ich weiß nicht, wie du das empfunden hast, Michi. Hast du es dir überhaupt angehört?
Also ich fand's auch. Hat gepasst, war auch cool. Sind natürlich die haben ja noch weiter ausgeholt zum Teil als ich, ne?
Ja.
Bei der Geburt von Dan Marino und so weiter haben sie ausgeholt quasi. Aber wie gesagt, blutige Anfänger, da müssen wir uns jetzt mal ein bisschen dranhalten, wenn wir auch, also 3 Stunden, ohne Tobi heute, also ohne Gossip und so weiter. Wir müssen auch gucken, dass wir heute überhaupt die Stunde schaffen.
Ja, gut, das. Ich sag mal, die kriegen wir schon gefüllt. Wir können natürlich erstmal anfangen, so mit den News. Und zwar haben die Dolphins einen Reed Sinnott, wurde ja von den Philadelphia Eagles ins Practice Squad aufgenommen, vom Waiver war ja abgezogen. Jetzt werden natürlich, ich weiß, einige von euch da draußen haben Reed Sinnott in positiver Erinnerung. Und das Spiel war auch gar nicht schlecht, was in der Preseason, in der letzten Woche der Preseason hatte. Klar, aber es ist halt die letzte Woche der Preseason. Also, da kann man was drauf geben, aber man sollte vielleicht nichts drauf geben. Und jetzt haben wir einen neuen Developmental Quarterback. Ich habe gerade tatsächlich auch seinen Namen nicht parat. Es ist, einfach nur
Jake Dill. Boah, fragst einen echt Sachen. Hättest du das nicht vorher sagen können, hätte ich das googeln können.
Jake DeBoer heißt er auf jeden Fall. Ich hab's tatsächlich nicht auf dem Schirm. Wie gesagt, ich bin auch gerade erst, also mehr oder weniger gerade erst rein, weil Arbeit diese Woche sehr, sehr viel, sehr, sehr wild, sehr, sehr viel Vorträge gehalten, weil wir so einen Kurs hatten. Dementsprechend, ja, war aber, wie gesagt, nur so eine Side-Note, um zu sagen, hey, das ist dann der nächste Reed Sinnott, wenn Jacoby Brissett irgendwann wieder rein muss, weil Tour sich verletzt hat, dann wird wahrscheinlich wieder auch irgendein Spiel auskramen, was der in seiner Highschool hatte vor 20 Jahren. Und das ist dann der nächste Heilsbringer. Ja, das ist auf jeden Fall die News. Andere News habe ich soweit erstmal nicht mitbekommen, was jetzt konkrete Themen angeht. So beschreibe ich das jetzt mal. Es sei denn, Micho, du hast jetzt direkt noch was auf dem Schirm, wo du sagst, das habe ich definitiv vergessen.
Nein, also da habe ich nichts. Wir haben ja, gebe ja zu, dass es da gewisse Dinge gibt, über die es Neuigkeiten oder zumindest Arten von Neuigkeiten gibt, über die man reden sollte, aber die, glaube ich, die meinst du nicht, weil ja was Konkretes, sowas wie eine neue Spielerverpflichtung. Nein, da fällt mir jetzt nichts.
Richtig. Auf. Ich meine, wollen wir jetzt über das nicht so Konkrete sprechen oder wollen wir das
später machen? Ich glaube, das wäre ganz sinnvoll, ja, an der Stelle.
Wundervoll. So, nach dem Spiel gegen die Atlanta Falcons gab es dann natürlich Tua, also gut, da kommen wir ja gleich noch zu in dem Spiel. Nichtsdestotrotz waren natürlich immer noch die Gerüchte um Deshaun Watson in der Luft und es kam jetzt noch ein bisschen neue Luft dazu. Und zwar soll es eine grundsätzliche Einigung über einen Trade geben, ja, Und Deshaun Watson hat seine Klausel, seine No-Trade-Klausel für genau ein NFL-Team aufgegeben. Und dieses Team heißt Miami Dolphins. Ja, also das ist, das heißt so schön, Deshaun Watson has waived his No-Trade-Clause for one team, the Miami Dolphins. Das ist erstmal, es ist verdammt schwierig, aber dazu sage ich gleich nochmal was zu, weil, was ich jetzt mit schwierig meine. Das ist die erste, das ist tatsächlich mehr oder weniger eine News. Und das, was dann dazu kommt, ist natürlich, man würde wahrscheinlich schon traden, aber die Dolphins wollen erst Gewissheit über den Fall von Deshaun Watson haben, sowohl gerichtlich als auch potenzielle Sperren der NFL in Erfahrung bringen. So, jetzt war vor, ich glaube, 3-4 Wochen oder 5 Wochen inzwischen, war ja tatsächlich Roger Goodell bei den Miami Dolphins bei einem Spiel in der Lounge von unserem Owner Steven Ross. Und da wird es wahrscheinlich auch schon darum gegangen sein, was oder wie oder warum potenziell auf Deshaun Watson zukommen könnte. So. Aber es gibt natürlich keine konkrete Antwort. Und ohne eine konkrete Antwort seitens der NFL soll es bis Stand heute, wir haben Donnerstag, den 28., morgen haben wir dann den 29., es wird sich bis zum Spiel bis dahin auch nichts ändern. Da gehe ich nicht von aus, dass sich bis zum 31., den wir am Sonntag haben, irgendwas ändern wird an dieser Thematik. Glaube ich einfach nicht. Und dementsprechend muss man da einfach abwarten. Also, die Dolphins wollen Gewissheit. Es gibt schon die Einigung über einen Trade. Andererseits, Deshaun Watson will, wenn nur, zu den Miami Dolphins. Er hat seine No-Trade-Clause. Er möchte aktuell nirgendwo anders hin. Das ist momentan echt bei mir ein bisschen wild. Entschuldigt das bitte. Die Texans wollen aber von ihren Forderungen nicht runtergehen. Also, es ist ein sehr skurriles Konstrukt, weil die Texans haben Deshaun Watson. Deshaun Watson würde nur zu den Miami Dolphins gehen wollen und momentan spielt Deshaun Watson nicht für die Houston Texans. Die Houston Texans wollen aber nicht von ihrem Preis runtergehen. Die Miami Dolphins sagen sich, warum sollen wir uns jetzt selber überbieten, wenn wir bieten ja nur gegen uns selber. So, entweder wir treffen uns irgendwo in der Mitte oder ihr habt einen teuren Quarterback in den Büchern, der euch Geld kostet und von dem ihr nichts habt. So, das ist so ein bisschen dieses Vertragliche, was da jetzt so, oder dieses, der Tauschbasar, der da losgeht, sag ich mal, diese Verhandlungen, die da losgehen. Das sind erstmal die News dazu. Micho, dazu jetzt mal so ein, zwei kleinere Fragen. Erstens, Deshaun Watson hat seine No-Trade-Clause für die Miami Dolphins gewaved. Wie siehst du das? Wie empfindest du das und denkst, das ist positiv oder negativ? Und wie siehst du die aktuelle Verhandlungssituation der Verhandlungspartner?
Also jetzt erstmal vollkommen losgelöst vom Spieler selber. Es ist natürlich so, zum Beispiel im Gegensatz zu Jadeveon Clowney damals, ist das für die Dolphins ein positives Zeichen. Man muss dazu gucken, natürlich, welche andere Franchises da im Rennen waren. Es waren so 2-3 andere Franchises im Rennen, die tatsächlich wohl auch Gebote für ihn abgegeben haben. Ich bin gerade verzweifelt am Überlegen, wer es war. Ich glaube tatsächlich auch, dass die Lions ein Angebot abgegeben hatten. Ich glaube, die Panthers hatten mit abgeboten. Und die Sean Watson sieht zumindest den größten oder die beste Chance tatsächlich auch bei den Miami Dolphins. Und er kann ja gewissermaßen entscheiden, wo er hingeht, wenn er irgendwo hingeht. Und dann geht er halt nur zu uns. Und das ist schon mal positiv. Das wäre nämlich ein Commitment, ganz losgelöst vom Spieler. Meine Frage, wo ich mir immer noch nicht ganz sicher bin, war das im Moment eine Verletzung oder woran liegt es, dass er im Moment nicht spielt? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, weil da gab es so eine ganz komische Gemengelage. Und ich bin dann ehrlich gesagt nicht mehr auf dem Laufenden geblieben.
Tatsächlich, er hat keine Verletzung. Also er ist ja fit. Also die Texans, er war ja auch beim Trainingscamp und so dabei. Wenn ich jetzt richtig informiert bin, ich habe nichts über eine Verletzung gelesen in den letzten Wochen. Dementsprechend ist er fit. aber die Houston Texans starten ihn einfach nicht. Und weil es ist ja auch mehr oder weniger ein Holdout von Watson, oder? Also es ist halt wirklich, man erfährt ja nichts. Und na klar, Deshaun Watson in der jetzigen Situation wird auch den Teufel tun, noch mehr an die Öffentlichkeit zu gehen. Und es war ja auch so, wenn er auf den Trainingsplatz kommt, da standen 1 Milliarde Reporter, die natürlich irgendwas von ihm hören wollten. Aber mein Gott, also ich meine, ich hätte auch nichts an seiner Stelle gesagt, logischerweise. Aber da muss man, da sprechen wir vielleicht dann später nochmal drüber.
Aber zurück zu deiner Frage, was bedeutet das für die Verhandlungsposition? Also grundsätzlich hat Miami ja gesagt, beziehungsweise Ross hat gesagt, ja, wir traden. Und ich finde, das ist schon ein deutliches Commitment. Wir haben lange darüber geredet, das wären nur Gerüchte oder sowas, aber das kommt ja von Barry Jackson, einem Beatwriter unter anderem, der sehr nah an der Franchise dran ist und im Gegensatz zu einigen anderen Beatwritern eigentlich auch nur relativ gesicherte Sachen erzählt. Ich finde, das lässt zum einen tief blicken. Steve Ross hat also das okay gegeben, hat aber auch gesagt, aber erst, wenn die Geschichte geklärt ist. So, jetzt ist die Trade-Deadline, ich meine nächste Woche Dienstag, 2. November, kann das sein? Und bis dahin müsste Deshaun Watson, es sind ja über 20 Anklagen wegen sexueller Belästigung, müssten alle 20 Anklagen zurückgezogen sein oder er müsste sich mit allen 20 Anklägerinnen außergerichtlich geeinigt haben, wobei dann immer noch aussteht, was die NFL ja letztendlich machen würde, und das alles bis Dienstag, und das ist extrem unwahrscheinlich. Und deswegen wird es mit einem Trade in dieser Saison nichts mehr werden. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Das ist, glaube ich, der Stand, der im Moment so ist.
Ja, eben. Also, genau. Die Dolphins wollen Sicherheit über diese Geschichte, aber die wirst du ja nicht kriegen. Also, es gibt ja auch die Geschichte der Philadelphia Eagles, die es ja auch probiert haben. Und deren Owner hat auch einen Privatdetektiv logischerweise angesetzt. Und die wären tatsächlich auch dafür gegangen. Da hat aber Deshaun Watson gesagt, nee, möchte er nicht so. Und dementsprechend ist da halt schwierig. Aber man kann auch davon ausgehen, dass die Dolphins dort Geheimdetektive aufgesetzt haben, beziehungsweise darauf angesetzt haben. Ja, aber es wird bis dahin, glaube ich, keine Einigung auf irgendeiner Ebene geben. Das wäre richtig krass. Also wenn jetzt auf einmal da irgendwelche Einigungen und dann auch Einigungen mit der NFL irgendwas passiert, das wäre schon richtig, aber da glaube ich auch nicht dran. Tatsächlich.
Die Frage ist auch, was in das Trade-Paket reingepackt werden würde. Also ich gehe von Tua und Picks aus. Das ist, glaube ich, so im Moment das Wahrscheinlichste. Ursprünglich waren, glaube ich, die Forderungen 3 Erstrunden-Picks, ne?
Ja, 3 Erstrunden-Picks tatsächlich. Und 3 Second-Round-Picks oder Spieler als Kompensation. Das war so die Forderung der Texans.
Boah, irgendwie habe ich so im Gefühl, also man würde vielleicht Tua als Spieler noch abgeben, aber welchen Spieler, vielleicht, was weiß ich, schickt man Noah noch hinterher? Ja, aber trotzdem, 3 Erstrunden-Picks, das ist jetzt mal auch wieder losgelöst vom Spieler, das ist einfach ein Preis, den ich nicht bereit wäre zu zahlen.
Wärst du nicht bereit, Austin Jackson, Noah Igbinoghene und Christian Wilkins und 2 First-Round-Picks, 2 Second-Round-Picks, sag ich mal, für das Schon.
Das heißt, 3 First-Round-Picks und Spieler.
Ja, gut, aber das sind ja Spieler, die wir als First-Round-Picks geholt haben. Nur um das mal zu vergleichen, was das heißen kann. Es könnte auch heißen, Jalen Waddle, Devante Parker und Tua, klar.
Also ich gehe davon aus, dass Tua sowieso mit drin ist, weil die Texans ja auch nach einem Quarterback suchen, dementsprechend. Und sie verlangen ja 3 Erstrunden-Picks plus Spieler.
Ja, aber das war jetzt, ich wollte ja nur damit ausdrücken, dass das durchaus die Spieler sind, die wir mit den First-Round-Picks gepickt haben. Ja, also man muss das halt einfach mal auch in die Realität runterbrechen. Das wollte ich damit sagen. Man kann sich halt einfach mal wahllos 3 First-Round-Picks rausholen bei den Dolphins und sagen, stellt euch vor, das sind diese 3 First-Round-Picks und da legst du noch 2 Second-Round-Picks oder so drauf. Das ist ja das, was sie wollen. Sie wollen ja 3 First-Round-Picks und 2, 3 Second-Round-Picks oder anstatt der Second-Round-Picks vielleicht auch Spieler. So.
Ja, aber mir ist das tatsächlich, wenn ich ganz ehrlich bin, mir ist das zu viel.
Warum?
Da kommen wir jetzt wieder zum Spieler selber.
Ja, ja, aber also kurz, wenn ich ein Trade-Paket machen müsste für jetzt, wo ich sage, ich würde 2 First-Round-Picks abgeben, tatsächlich, und das wäre, ich würde meinen nächstjährigen First-Round-Pick und den diesjährigen First-Round-Pick der 49ers abgeben, und dann hätte ich, also den nächstjährigen First-Round-Pick der 49ers und darauf das Jahr unseren First-Round-Pick, dann hätte ich dann den First-Round-Pick der 49ers, wenn ich davon ausgehe, dass es sich bei den 49ers nicht zum Besseren entwickelt, weil die 49ers sind für mich kein Team, was in die bessere Hälfte der NFL gehört. Da werde ich zwar immer für gesteinigt, wenn ich das sage, aber in den letzten Jahren war es einfach so.
Du musst, ganz kurz, du vergisst aber einen Pick. Du hast jetzt von 2 Picks geredet. Es sind aber 3 First-Round-Picks. Also es kommt noch einer.
Jetzt hör mir doch mal zu.
Entschuldigung.
Und darauf würde ich dann entweder, also Xavier Howard oben drauflegen als Kompensation. Und 2 Third-Round-Picks, wobei ein von den nächsten beiden Jahren dann, wobei die Third-Round-Picks auch Second-Round-Picks werden können, unter der Prämisse, dass man mindestens das AFC-Championship-Game erreicht. Ja, also sowas musst du dann natürlich in den Deal mit einarbeiten, und natürlich sollte es eine absolute Death Clause geben. Ich nenne das jetzt einfach mal Death Clause. Sollte Deshaun Watson für mehrere Jahre ins Gefängnis müssen, was momentan nicht abzusehen ist von dem, was ich gelesen habe. Auch hier, ich habe kein Jurastudium abgeschlossen. Ich habe in meiner Kindheit zwar viel Richter Alexander Holt und Richterin Barbara Salesch geguckt, aber das heißt nicht, dass ich ein Jura-Experte bin. Ja, es ist halt leider so. Ich weiß, es ist enttäuschend, aber das bin ich einfach nicht. Gerade im US-Recht dann, oder im Deutsch, ist scheißegal, ich bin kein Jura-Experte. So, und dementsprechend würde ich aber trotzdem von einer Klausel einbauen, wenn Deshaun Watson mindestens x Jahre in den Knast muss, dann gibt es eben eine Kompensation der Dolphins. Diese Picks, die zu den Texans gewandert sind, wandern in den nächsten Jahren zu den Dolphins dann zurück. Ja, und natürlich Spielerkompensation, was schwierig ist, aber man verhandelt dann Kompensationen für die Spieler, die Dolphins abgegeben haben. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man ein Xavier Howard und ein Miles Gaskin oder sowas abgibt. Oder einen Devante Parker mit in das Trade-Paket einbaut. Oder vielleicht, wenn es jetzt noch passiert, wäre ein Albert Wilson und ein Will Fuller auch potenzielle Kandidaten, die in dieses Trade-Paket mit eingearbeitet werden könnten. Ja, also da ist sehr, sehr viel Kreativität möglich und auch sinnvoll. Also das wären so Sachen, die ich mir vorstellen könnte. Also, aber ich würde auch 3 First-Round-Picks abgeben. Aber Micho, da musst du mir jetzt erzählen, warum du keine 3 First-Round-Picks abgeben würdest.
Ja, weil dir eben aus mehreren Gründen. Punkt 1 ist, also sportlich brauchen wir gar nicht drüber reden, dass Deshaun Watson im Top-Quarterback ist. Ja. Das hat er gezeigt. Er hat auch eine dementsprechende Entwicklung mitgemacht oder gemacht. Er hat die Texans alleine immer wieder offensiv herangebracht. Top-Quarterback sportlich. So. Aber ein Quarterback, also Deshaun Watson ist auch einer, der auch ein Team auch bei schlechtem Playcalling und so weiter alleine tragen kann, der nicht unbedingt immer eine Spitzen-O-Line braucht. Also viel von den Dingen, die wir im Moment im Prinzip auch vermissen lassen. Die Frage ist, kann er das auch später noch, also wenn er länger ausgesetzt hat, ja, kann er das dann immer noch zeigen? Kann er das auch, sage ich jetzt mal, wenn er noch mal eine Saison aussetzen muss, zum Beispiel von der NFL her, ich gehe davon aus, dass er länger gesperrt wird oder länger gesperrt werden sollte, kann er das dann selbst immer noch zeigen? Baut er dann nicht vielleicht sogar ab? Wie sieht es dann mit dem Stand unseres Rebuilds aus? Der ist nämlich zu dem Zeitpunkt auch wichtig, weil wir reißen dann noch mehr wieder ein. Da ist auch wieder immer die Frage, die man sich ja stellen muss. Also unser Rebuild ist da, ja, ist noch ein gesondertes Thema, über das wir sprechen müssen. Und die wichtigste Sache, und das habe ich immer wieder gesagt, menschlich könnte ich so einem Spieler oder so einem Menschen nicht zujubeln. Ich denke nochmal daran, dass ein John Gruden zum Beispiel gefeuert wurde, und ich finde das, was Deshaun Watson gemacht hat, selbst wenn sich nur die Hälfte der Vorwürfe, in Anführungszeichen nur die Hälfte der Vorwürfe, bewahrheiten sollte, finde ich das ich persönlich sogar noch schlimmer. Ich könnte so einem Spieler nicht zujubeln. Ich könnte mich über gute Leistungen von dem Spieler nicht freuen. Und würde jeden Erfolg, den meine Franchise dementsprechend mit diesem Spieler hat, nicht wirklich genießen können. Einfach weil ich glaube, dass wenn das wirklich so stimmt, möchte ich so einen Spieler nicht haben. Wir haben andere Spieler, Mark Walton war das zum Beispiel und so weiter. Wir haben andere Spieler, die auch nur ansatzweise in die Richtung etwas getan haben, gefeuert, obwohl wir sie hätten brauchen können zum Teil. Und dann sollten wir zumindest konsequent sein. Wir wollen doch alle, dass sich unsere Franchise auch positiv hervorhebt. Und da passen die Sean Watson nicht zu. Das ist rein menschlich, nicht sportlich. Und deswegen habe ich da generell meine Schwierigkeiten mit. Sportlich, wie gesagt, die Frage, kann er bei uns zur selben Leistung anknüpfen, selbst wenn er gesperrt wird? Und dann ist die Frage, wenn man all das abgibt, was wir gerade eben aufgezählt haben, wie lange dauert es auch mit einem Deshaun Watson, um wieder dahin zu kommen, dass wir da dementsprechend, weil Deshaun Watson dann ja auch nicht auf einem Rookie-Vertrag ist oder so, der ist dann ja auch relativ teuer, muss auch immer wieder bezahlt werden. Wie lange dauert es, bis wir wieder in die Position kommen, dass wir ein dementsprechend gutes Umfeld haben? Das ist halt eine Frage, die man sich wirklich stellen muss. Und das ist eine Frage der Kompensation. Aber das ist noch ein sportliches Fragezeichen, was da entsteht. Aber für mich überwiegt die menschliche Komponente, die ich da tatsächlich nicht gutheißen kann.
Das, also ich, das verstehe ich zu 150%. Und das ist ja auch das Einzige, was halt so ein bisschen diese positive Sache, dass Sean Watson zu den Dolphins will, trübt. So, jetzt muss man halt sich diese Vorwürfe, müsste man sich dann ganz genau anschauen und was ist da passiert. Es geht ja grundsätzlich um sexuelle Übergriffigkeit in verschiedenen Intensitäten. Ja, also, dass er Frauen angepackt haben soll, ohne deren Erlaubnis, und ich glaube, es standen sogar ein oder zwei Vergewaltigungen im Raum. Jetzt, da bin ich jetzt nicht hundertprozentig sicher. Ja, weil das ist ja auch was nicht so ganz immer raus war. Und hier hat man 22, 23, 26 Charges, Sexual Harassment und so weiter und so fort. Es ist aber, also das Ganze baut, der Prozess ist jetzt erst nach dem Super Bowl. Das ist natürlich dann auch schon wieder so ein Thema, wo du sagst so, okay, warum? Und ich, also es muss halt wirklich rauskommen, dass er diese Frauen sexuell belästigt hat. Und nicht, dass rauskommt, ja, er hat diese Frauen eingeladen, da macht er auch keinen Hehl draus. Er hat ja auch seine Nachrichten offengelegt, actually. Also er hat ja da auch für Transparenz gesorgt und gesagt, hier, das sind die Nachrichten, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Und hat gezeigt, ja, hier, ich habe mich dazu verabredet und so weiter und so fort. So, man kann natürlich sagen, ja, das ist jetzt, finde ich, für meinen Moralkompass nicht gut, dass er Frauen auf Instagram schreibt und so, solche Sachen. Gut, das kann man so und so sehen. Manche Leute sehen solche Apps, Social Media Apps halt immer als Dating-Plattform, manche halt eben nicht. So, das ist nur grundsätzlich zu dem Thema Menschen anschreiben auf Social Media. So, aber natürlich, wenn es dann dazu zu Übergriffen gekommen ist, dann ist das zu verurteilen. Dann hat er eigentlich genau auf diesen moralischen Kompass, den die Miami Dolphins eigentlich auf sich selber projizieren, ja, dass die diesen moralischen Kompass nicht verlassen. Ja, du hast Mark Walton angesprochen, das ist das eine Beispiel. Auf der anderen Seite hat man einen Xavier Howard, wo ja auch erst was im Raum stand, dass er seine Freundin verprügelt haben soll oder so. Und am Ende hat sich herausgestellt, dass das doch gar nicht so war. Ich möchte keinem dieser Frauen unterstellen, dass sie gelogen hat. Und ich möchte das schon, also es ist aktuell die Situation, dass es da einen Haufen Anzahl an Frauen gibt. Und leider die Anzahl an Frauen macht es natürlich schon glaubwürdiger, dass da Sachen passiert sind, die nicht in Ordnung waren und die auch aufs Äußerste zu verurteilen sind. Es wäre aber auch nicht das erste Mal, dass ein Superstar, der Millionen schwer ist, einer gewissen ja, einer gewissen Jagd obliegt, ja, dass irgendeinem den mal richtig an Karren pinkeln möchte. Ich möchte das jetzt hier an der Stelle einfach nur, das ist nicht meine persönliche Meinung, ja, ich möchte es nur gesagt haben, dass das durchaus auch sein kann. Diese Seite der Medaille sollte man, muss man auch betrachten, auch wenn es relativ mehr, also für mich persönlich jetzt, relativ unwahrscheinlich ist, dass es so ist, dass das wirklich alles genauso ablief, wie man es besprochen hat. Das weiß man einfach nicht. Und das ist halt dieses große Vakuum, was jetzt da rumschwebt und wo keiner weiß, was Phase ist. Und das ist halt so ein bisschen schwierig. Und ich würde wahrscheinlich tatsächlich Sean Watson bei den Dolphins sehen, aber es wäre halt, wie du schon beschrieben hast, also ich sag mal so, wenn ich mir jetzt Erfolg aussuchen könnte, dann würde ich immer Erfolg mit Tua über Erfolg mit Sean Watson stellen, ja? Man muss aber auch sagen, dass die Dolphins seit 20 Jahren, seitdem Don Shula weg ist sozusagen, einfach im Mittelmaß der NFL angekommen sind und seitdem mal einen kleinen Ausreißer nach oben haben. Aber wir sind halt, ich glaube, das Team oder das zweite, nein, nicht das Team, was am längsten oder aber das dritte Team, was am längsten auf einen Playoff-Sieg wartet und solche Geschichten. Irgendwann bist du so desperate, ja, und da meine ich unseren Owner mit, irgendwann bist du so desperate, dass du für solche Moves gehst. Und ich kann Stephen Ross da auch nicht für verurteilen, dass er sagt, ich will von meinem Geld und ich will jetzt Erfolg und jetzt, dann machen wir das halt. So, ja, es gibt, wir haben ja die Sachen von John Gruden, diese E-Mails, und John Gruden hat selber gesagt, ja, dass wenn da noch weiter was aufgedeckt wird, also man hat da so ein bisschen mystisch so ein bisschen da was raushängen lassen und auch nicht konkret geworden, aber da wird wahrscheinlich ein Deshaun Watson, das ist nicht gut für die NFL, dass ein Deshaun Watson dann nicht der schlimmste Finger ist. Ja, und das ist diese ganze NFL-Bubble einfach, wo ein Teil, natürlich bei weitem nicht alle und vermutlich auch nicht der größte Teil, aber das ist ein alter weißer Herrenclub, das muss man einfach so sehen. Und alte weiße Herren, dieses Mindset des alten weißen Herrn, ne? Also des alten weißen Mannes, nicht des alten weißen Herrn, des alten weißen Mannes, das ist einfach ein sexistisch-rassistisches Weltbild. Oder beziehungsweise, ja, so lebt er. Das sieht man bei dem Owner der New England Patriots, das sieht man bei dem Owner des Washington Football Teams, das ist ja einfach absurd extrem und das wirst du auch bei einigen anderen Ownern noch so sehen und finden. Und also, um jetzt auf Deshaun Watson zurückzukommen, ich bin der Sache inzwischen, wie viele, viele Dolphins-Fans vermutlich, einfach überdrüssig. Ich bin froh, wenn der 2. November endlich vorbei ist, die Trade Deadline über ist. Und dann bin ich einfach froh, egal was ist, ob wir es gemacht haben oder nicht, dass wir zumindest mal 1-2 Monate, bis es dann auf den Draft zugeht vermutlich, oder auf die Free Agency, wo es dann wieder das Trade-Fenster öffnet, einfach mal ein bisschen Ruhe um dieses Thema haben. Ich meine, wir reden actually seit über 2 Jahren nur über Tour und seit einem Jahr oder so zusätzlich über Deshaun Watson. Ich bin langsam einfach wirklich, ich bin frustriert, genervt und es ist inzwischen, ich fühle da auch gar nichts mehr. Ich will einfach nur, dass es vorbei ist, sozusagen. Weißt du, Micho, also, naja, wie siehst du das?
Ich kann das nachvollziehen. Man hat da grundsätzlich auch keinen Bock drauf. Vor allen Dingen, was bei uns ja noch hinzukommt, ist, dass wir dann irgendwann auch gesagt haben, naja, wir committen uns doch für Tour. Warum sollen wir denn nicht schon Watson haben? Das war zu einem Zeitpunkt, als Tua noch gar nicht wirklich gespielt hat. Und dann kam natürlich die Geschichte, und jetzt fällt uns, glaube ich, so ein bisschen die Geschichte von Flores von letztem Jahr vor die Füße, nämlich dass Ryan Fitzpatrick plötzlich eingewechselt wurde und noch ein Spiel gewonnen hat und so weiter und so fort. Und ich weiß nicht, wie du das jetzt siehst, das wäre nämlich meine Frage gewesen, aber wenn Stephen Ross jetzt schon sagt, ja, okay, wir traden, wenn das geklärt ist, das heißt doch eigentlich, dass wir Tua schon abgeschrieben haben, oder? Also das ist das, was ich als Quintessenz daraus ziehe. Denn wenn man sagen würde, nee, wir glauben, dass es Tua wird und noch fest an Tua glaubt, dann würde man gar nicht sich so intensiv damit beschäftigen. Das ist meine Meinung. Und das Thema ist jetzt so lange heiß gekocht, wirklich heiß gekocht. Und jetzt mittlerweile von so vielen Seiten auch bestätigt, dass ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass man im Grunde genommen schon in der Offseason wusste, man will irgendwann die Sean Watson haben oder man will zumindest, Tua wird es nicht. Da dieser Eindruck drängt sich bei mir gerade auf und das finde ich, wie soll ich sagen, ich bin auch der Meinung, dass es Tua nicht ist, aber ich finde es trotzdem so ein bisschen dramatisch. Ich bin kein Experte, das zeigt aber noch deutlicher den Stand unseres Rebuildes, nämlich, dass wir gerade dabei sind, alles wirklich über den Haufen zu schmeißen und alles wieder einzureißen und im Prinzip gucken müssen, dass wir nicht auf Jahre hinaus der Bodensatz sind. Oder
ich ja, also dieses ganze Tour, ich finde das auch sehr, also es ist irgendwie dieses ganze Thema, also natürlich die ganze Sean Watson sei es eine Saga für sie und also wenn das stimmt, dann hoffe ich auch, dass der Sean Watson einfach kein NFL-Spiel mehr macht, also wenn es wirklich sich bewahrheitet, dann soll er am besten einfach sich nie wieder auf dieser Erde blicken lassen, aber zu Tour, es ist so komisch, weil ich habe ja auch die Beatwriter mal so ein bisschen beobachtet, jetzt die letzten anderthalb Wochen und was wir lernen müssen als Fans, Brian Flores ist cold as fuck. Ja, er ist einfach, der zieht Sachen durch. Das haben wir in der Offseason so oft gesehen. In der Saison stellt er sich immer normal vor seine Spieler, klar. Aber wenn es um das Business geht, da ist der Typ eiskalt. Bums aus, fertig. Das müssen wir akzeptieren, das ist so. Und diese Tour-Diskussion, so, und fühlt sich Tour überhaupt gewollt in Miami und solche Sachen? Das ist jetzt so ein bisschen auch die Frage gewesen, wo Tour darauf reagiert hat. Er fühlt sich nicht gewollt. Und es ist komisch. Also, es ist wirklich komisch, weil wir haben Tour doch letztes Jahr gedraftet. So. Und jetzt ist er nicht gewollt. Wie kommt das, wie passt das denn zusammen? Wieso haben wir ihn dann denn überhaupt gedraftet, wenn er gar nicht gewollt war? So, du kannst doch nicht innerhalb von anderthalb Jahren in den 21, 23-jährigen Spieler, also in der Zeitspanne befinden wir uns jetzt ja bei Tour, die sagen, ja, nee, jetzt, nee, ist ja nicht mehr gewollt. Das entschließt sich mir gar nicht. Wie du gerade in der NFL mit jungen Quarterbacks, das kannst du ja meiner Meinung nach gar nicht machen. Es ist ja nicht so, als wenn Tour komplett scheiße. Also er hat in seiner Rookie-Saison hat er nicht gut gespielt. Klar, er hat super vorsichtig gespielt. Es gab genügend Gründe, warum das so war. Gar keine Frage. Aber es ist halt, ja, ich verstehe es. Ich verstehe nicht, wie man jetzt behaupten kann, dass das Tour nicht gewollt ist oder so, weil dann heißt es für mich, dass er auch während eigentlich letztes Jahr schon, also ich kann mir nicht vorstellen, dass man dann schon sage, nee, also jetzt nach einem Jahr, wir haben zwar die Chance auf die Show WhatsApp, aber Tour ist gar nicht mehr gewollt. So, hä? Wie soll das denn bitte vonstatten gehen? Also, das ist eine Sache, die verstehe ich gar nicht. Und dementsprechend weiß ich nicht. Man versucht und tut und macht ja mit Tour und es gibt so viele Möglichkeiten eigentlich, wenn man dann Tour loswerden wollen würde, beziehungsweise wenn er nicht gewollt ist, ihn loszuwerden. Es gäbe genug Franchises, aber das erschließt sich für mich nicht ganz. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also.
Ich muss dazu sagen, es wirft in meinen Augen ein beschämendes Bild auf Chris Greer und auf Brian Flores, auch vom Kadermanagement her. Da bin ich immer für kritisiert worden für diese Meinung. Da hieß es immer, ich hätte Brian Flores, weil ich ihn ja von Anfang an nicht so wollte, nie eine Chance gegeben und so weiter. Aber wenn ich jetzt dran denke, er hat damals zusammen mit Chris Greer Ryan Tannehill getradet, ohne ihn sich anzugucken. Er hatte sich anscheinend, so wirkt, alles, was er bisher gemacht hat, von vornherein auf Tour irgendwo festgelegt. Und jeder, und ich bin jetzt bestimmt nicht der Riesenexperte oder sonst irgendwas, ich gucke Football aus Hobby, so, bin also kein Experte. Aber jeder, der sich so ein bisschen mit Tour beschäftigt hat, hat doch gesehen, was Tour kann, wie man mit Tour spielen muss und auf welche Art und Weise man mit Tour spielen muss. So, auch was Tour braucht. Und man hat sowohl bei Josh Rosen, für den man getradet hat, der meiner Meinung nach sogar bessere Grundanlagen hat als Tua, als auch bei Tua es verpasst, vernünftig um diese Spieler herum aufzubauen, diese Spieler vernünftig ihren Fähigkeiten entsprechend einzusetzen und zu entwickeln. Und das ist zum Beispiel, Deshaun Watson braucht das mittlerweile nicht mehr. Deshaun Watson hat das am Anfang gebraucht, ist aber in seiner Entwicklung so weit, der braucht es nicht. Da könntest du auch einen Russell Wilson dementsprechend hinstellen, der braucht das nämlich im Moment auch nicht. Der braucht auch keinen Coach, der ihm irgendwas zeigt. Und das, finde ich, ist halt irgendwann gefährlich. Und jetzt hinzugehen und zu sagen, okay, wir haben Tua, ach nee, Tua ist es nicht, wir nehmen jetzt jemand anderen und das nach, ich sag jetzt mal, 1,5 Jahren, und Tua hat zuletzt jetzt gar nicht so schlecht gespielt, das hat für mich so ein bisschen das was von wegen, oh, das ist kein Plug-and-Play-Player, den ich reinschmeiße, ich weiß nicht, wie ich weitermachen soll, ich hole jemanden neuen. Ich weiß, das ist für mich irgendwo so die Planlosigkeit, und ich zeig da wirklich mit dem Finger auf Frost und unser Front Office und sage von wegen, Leute, ihr macht euren Job nicht vernünftig, und zwar schon länger nicht. Mal ganz abgesehen von den ganzen Draft-Busting, meiner Meinung nach falschen Free-Agency-Entscheidungen und so weiter und so fort. Wie gesagt, ich gucke es nur hobbymäßig. Leute, ihr wisst wahrscheinlich eher, was ihr tut, aber ihr kriegt halt keinen Erfolg hin. Und der Umgang, den ihr da mit Quarterbacks pflegt oder generell beim Aufbau einer Franchise pflegt, den finde ich schon sehr, sehr gefährlich. Adam Gase damals, den hat man gesteinigt. Da hat man gesagt, boah, wir sind mit deinem Spiel nicht zufrieden und so weiter und so fort. Und ja, Adam Gase hat bei uns auch viel Scheiße gebaut, aber im Endeffekt hat er die Franchise in meinen Augen damals sinnvoller aufgestellt. Gottes Willen, ich möchte auf seinen damaligen GM Tannenbaum, ich möchte nicht zurückhaben, den Tannenbaum, der hat auch viel Scheiße gebaut, aber die haben die Franchise sportlich gesehen auf den richtigen Weg geführt. Und bei uns habe ich im Moment das Gefühl, das ist so ein Hin- und Her-Gespringe. Und im Grunde genommen leben alle von der ersten Saison, wo keiner was erwartet hat, wo wir über unsere Verhältnisse gespielt haben. Und seitdem ist nicht mehr wirklich was. Diese Planlosigkeit kann eine Spieler wie Tua seine Karriere kosten, denn junge Quarterbacks sind fragil. Junge Quarterbacks brauchen Vertrauen, junge Quarterbacks brauchen entweder eine O-Line, einen passenden Supporting-Cast oder ein entsprechendes Play-Calling, die brauchen einen entsprechenden Aufbau. Auch die Spieler, die jetzt bei uns hier reinkommen und Plug-and-Play spielen, oder die mit Tour in einer Draftklasse, aber auch ein Lamar Jackson und so weiter, die haben sich alle erst entwickelt. Auch die Sean Watson, die haben sich alle erst entwickelt. Und das fehlt bei uns. Nehmen wir doch den, wo du, Rico, sagst, von wegen sportlich gesehen der Größte aller Zeiten, und sportlich ist das wahrscheinlich so, Tom Brady. Tom Brady war am Anfang auch nichts anderes als ein Game Manager, der reinkommen musste, damals, als Bledsoe verletzt war. Und auch Tom Brady wurde entwickelt gemäß seiner Fähigkeiten. Und das kriegen wir anscheinend nicht vernünftig hin. Und du kannst, glaube ich, wenn du in den ersten beiden Jahren bei einem jungen Quarterback Fehler machst, also was falsch machst, glaube ich, dass diese Zeit so wichtig ist, dass daraus später nie wieder was wird. Ein Beispiel wäre Josh Rosen, ein Beispiel könnte Tua sein. Es gibt auch andere Beispiele, ja, wo ganz einfach die Quarterbacks nicht vernünftig entwickelt worden sind und wo sie es nie, nie, nie wieder aufholen. Und Sam Darnold zum Beispiel hatte bei den Jets aufgrund der ganzen Umstände nie eine Chance. Das Skillset hat er zwar, aber ich glaube, das kann er nie wieder aufholen, die verpasste Zeit, ja. Also das sind alles so Sachen, so Leute wie Josh Allen sind da die Ausnahme. Und man muss dazu auch sagen, dass Josh Allen extrem viel Hilfe von seinem Coaching-Staff bekommen hat. Das fehlt uns einfach. Und die nehme ich gerade in die Pflicht. Und da ist dann der Ruf nach Deshaun Watson und Verhandlungen mit Deshaun Watson nicht gerade hilfreich und zeigt nur in dem Moment diese Planlosigkeit und diese Unfähigkeit, in dem Moment wirklich mit dem zu arbeiten, was ich habe, und das wirklich zu entwickeln. Und da bin ich sauer drüber. So, Rant zu Ende.
Ja, tatsächlich, ich hatte vorhin noch eine Frage im Kopf, beziehungsweise einen Witz, oder gar kein Witzigen, aber ich denke, vielleicht gar nicht so unrealen Gedanken. Kann es sein, dass Tua der Einzige ist, der es bei den Dolphins überlebt?
Möglich ist das. Natürlich ist das möglich. Und was macht ein neuer Coach? Ein neuer Coach möchte in der Regel einen neuen Quarterback haben. Ein neuer Coach möchte in der Regel seine Sachen einbringen, wenn er die Möglichkeit dazu hat. Und ja, wenn Tua das bei uns überlebt, ist das ja gut und schön. Aber das Problem ist, das Kind ist in den Brunnen gefallen. Die ersten 2 Jahre der Entwicklung von einem Quarterback sind maßgeblich. Eigentlich sogar das erste Jahr. Tua hat ein bisschen was durch seine Verletzung verloren. Das ist eh schon schwierig. Corona und so weiter und so fort. Wenn Tua der Einzige ist, der es am Ende der Saison überlegt, ist seiner Entwicklung aber schon nachhaltiger Schaden zugefügt worden. Das ist das Problem, was ich sehe. Und das kann ein neuer Coach. Klar, kann das gut gehen, aber die Chance ist doch relativ gering. dass ein junger Quarterback dann nach 2 Jahren plötzlich diesen Entwicklungssprung macht durch einen neuen Coaching-Staff und so weiter. Also das ist, halte ich eher für unwahrscheinlich und ist in der Regel auch nicht von super Konstanz gefrönt. Ausnahmen bestätigen die Regel.
Ja, aber also ich würde tatsächlich, also ich weiß es nicht, ob wie realistisch das ist, weil zu den Zeiten habe ich noch keine NFL geschaut und ich gehe zurück in das Jahr 2001 und hier haben wir in der zweiten Runde an erster Stelle einen Quarterback-Pick der San Diego Chargers damals. Dieser Quarterback ist dann 2006 zu den New Orleans Saints gegangen. Von wem rede ich? Ich denke, es ist offensichtlich Drew Brees. Ich kenne die ersten Jahre von Drew Brees nicht. Ja? Er war bei 2001 bis 2005 bei den San Diego Chargers. Die ersten 3 Jahre, im ersten Jahr hat er eigentlich gar nicht gespielt, da hat er irgendwie 30 Passing Attempts. Ungefähr die Jahre drauf wurde es halt wirklich dann mehr. Das erste Jahr, wo er voll gespielt hat, ja, Tua hat noch nicht mal mehr 16 Spiele gespielt, oder 17, je nachdem, wie man es. Er hat in seinem ersten Jahr schon der 8-8, hatte 17 Touchdowns und 16 Interceptions. So. Nur mal so ein Total Stat, der nicht viel aussagt, aber nur um da mal ein Gefühl zu bekommen. Completion Percentage war das erste Mal in seinem vierten Jahr oder in seinem dritten Jahr, wo er gespielt hat, über 65 oder um 65, sagen wir es mal so. Und dann in den Folgejahren wurde es mehr und erst in den Anfang 2009, 2010, da wurde es dann wirklich immer statistisch höher. Das ist tatsächlich so die Frage, was da los ist.
Und ich kann mich an die Zeit mit Drew Brees noch erinnern. Und bei Drew Brees wusste man damals, hat man das schon gesehen, man hat das schon bei dem Spiel gesehen, ja, das ist einer. Drew Brees wurde langsam aufgebaut und das Problem, was Drew Brees hatte, war dann die Verletzung, die kam. Daraufhin sind die Chargers ja abgestürzt und konnten früh picken. Und dann war ja die Geschichte mit Eli Manning. Da haben sie ja Eli Manning gedraftet. Der aber gesagt hat, ich spiele nicht für die Chargers.
Korrekt.
Und der ist dann ja zu den Giants gegangen, dann hatten sie Philip Rivers. Und dann zuerst haben sie, die beiden haben sich ja auch gekannt, die beiden mochten sich ja auch, Drew Brees und Philip Rivers. Und dann war die Sache, wir glauben nicht, dass Drew Brees nochmal an alte Leistungsfähigkeit anknüpfen kann, dass er da wirklich noch was wird. Man wusste aber, dass er was kann. Und er ist ja damals auch bei den Dolphins vorstellig geworden. Und auch die Dolphins hatten nicht an seinen Fähigkeiten gezweifelt, weil die waren ganz klar zu dem Zeitpunkt schon erkennbar und ausgebildet. Er war noch nicht reif, noch nicht ausgereift, so würde ich das sagen. Aber die Fähigkeiten konnte man damals schon sehen. Da ging es tatsächlich um die Verletzung. Und das ist das, was ich meine mit Stats sind nicht alles. Niemand verlangt von Tua, dass der jetzt jedes Spiel 500, 600 Yards wirft oder sowas. Ich würde von Tua halt gern andere Sachen sehen. Ich würde von Tua gern sehen, dass er Fortschritte dabei macht, eine Defense zu lesen, eine Offense zu dirigieren. Stattdessen sehe ich aber, dass die Offense für ihn vereinfacht wird. Vereinfacht werden muss. Sodass im Prinzip Tua fast schon der limitierende Faktor ist. Neben der O-Line natürlich, klar. Aber dass Tua, ich habe manchmal das Gefühl, dass Tua gerade im Moment an seinem Limit ist, weil wir ihn eben auch nicht weiterentwickelt bekommen.
Ja. Also ich glaube tatsächlich, es ist, wir vereinfachen sehr, sehr viel. Also die Offense, die wir spielen, ist simpel. So, das ist einfach ein Fakt, das muss man, da sind viele One-Read-Plays drin, da sind viele einfache Reads, Free-Play-Action, RPOs, solche Geschichten, die es dem Quarterback einfach machen. Das ist nichts Schlimmes, ja, also jetzt versteht das da bitte nicht falsch, das ist nichts Schlimmes, aber man muss es halt einfach hinnehmen. Und Tua wird nie ein Quarterback sein, der das komplette Set mitbringt, das wird einfach nicht so sein. Aber man kann ihn durchaus so weiterentwickeln, dass er dann in diese Sphären eines Drew Brees kommen kann. Wir sollten den Teufel tun, sagen, er wird der nächste Drew Brees. Er kann es aber werden, weil er genau diese Fähigkeiten hat, die eben ein Drew Brees auch hatte während seiner Karriere. Und das, ja, da
also, es fehlt eine ganz, ganz, oder es fehlen zwei ganz wichtige Dinge noch, die ich tatsächlich bei Tua noch nicht sehe. Deswegen muss ich da leider widersprechen, Rico.
Ja, was denn?
Also zum einen, was Drew Brees immer noch hatte und wo Tua tatsächlich so ein bisschen die körperliche Voraussetzung fehlt, ist, Drew Brees hatte, zumindest in seinen jüngeren Jahren noch, also als er im Alter von Tua war, einen verdammt akkuraten Deep Ball. Das ist bei Tua dieser richtig tiefe Ball, der fehlt mir noch. Und das Zweite ist, was Drew Brees halt auch schon sehr früh konnte und wo man Tua meiner Meinung nach noch entwickeln kann, wo man ihn aber auch wirklich hinbringen muss und was ich unserem Coaching-Staff im Moment nicht zutraue, das ist die Geschichte, dass Drew Brees immer schon eine Defense lesen konnte. Drew Brees hat schon bei den Chargers gezeigt, er kann eine Defense lesen. Ja? Man hat die und das vermisse ich bei Tua tatsächlich. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt, den ich vermisse. Und da erwarte ich von unserem Coaching-Staff, dass Tua da innerhalb kürzester Zeit ausgebildet wird, quasi entwickelt wird. Und wenn das bis zum Ende der Saison nichts ist, muss man sich meiner Meinung nach anders orientieren. Aber nochmal, ich zeige mit dem Finger da tatsächlich auf unser Coaching-Staff und nicht auf Tua selber.
Verstehe ich. Also ich habe, wie gesagt, ich habe Brees halt nicht in seinen jungen Jahren spielen sehen. Aber wenn ich mir halt seine Average, also die Adjusted Yards Gained per Pass Attempt anschaue und solche Geschichten, dann war er in seinen Anfangjahren auch nicht da, wo er. Er hat halt auch eher von seinem zweiten ins dritte Jahr einen riesen Sprung gemacht damals. So, das ist nicht normal, dass ein Quarterback von seinem zweiten ins dritte Jahr einen Sprung macht. Aber Drew Brees hat es damit auch gemacht. Und da ist jetzt halt wirklich die Frage, schafft Tua das auch? Schafft das irgendein Coaching-Staff? Weil das ist tatsächlich einfach genauso, wie du sagst, Micho, unser größtes Problem. Ja. Und ich bin tatsächlich gespannt, ob wir das irgendwie gelöst kriegen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass, wenn es nicht zu einem Watson-Trade kommt und Tua weiterhin gut spielt und ist das nächste Spiel natürlich, weil es noch vor der Trade-Deadline stattfindet und endet, sehr, sehr wichtig. Aber wenn er die Restsaison sehr gut spielt, also auf diesem Niveau, was er momentan spielt, das ist gut. Ja, es ist eine simple Offense, aber die spielt er einfach gut. Und die lässt halt nicht viel Spielraum für Fehler. Deswegen haben wir die Spiele halt das letzte Spiel nicht gewonnen. Da können wir gleich dann langsam dran aufgehen. Aber da muss man jetzt halt wirklich einfach gucken und es gibt so viele Möglichkeiten, wie dieses ganze Spielchen enden kann, ich weiß nicht. Aber Micho, zu guter Letzt würde ich einfach nochmal dich fragen, was glaubst du denn, wie dieses ganze Spielchen dann am Ende ausgeht? Also traden wir für Watson oder nicht und sind in der nächsten Saison noch Chris Greer und Brian Flores in Miami?
Puh, also ich bin von Grund auf pessimistisch. Von daher denke ich, dass Chris Greer und Brian Flores noch ein Jahr kriegen, dass wir 3 First-Round-Picks für Deshaun Watson letztendlich raushauen werden, dass wir Tour abgeben werden und dass uns das aber letztendlich nicht viel nutzen wird, wahrscheinlich in dem, zumindest am Anfang nicht. Über die menschliche Komponente haben wir ja schon gesprochen. Aber pessimistisch denke ich das so, weil anscheinend im Moment viel darauf hindeutet, zu viel, um es leider zu ignorieren. Das ist das Problem. Und okay. Da muss man auch zu sagen, Stephen Ross ist jetzt auch nicht gerade dafür bekannt, Tabula Rasa zu machen. Ganz schnell.
Richtig. Ja, also ich, wie gesagt, ich habe ja schon in die Gruppe vom Tobi und von Micho und mir, war ich schon einen halben Tour Hype-Train wieder aufgesetzt, weil ich bin inzwischen so genervt, ich zu sagen, lass den Jungen jetzt einfach spielen, es ist mir scheißegal. Und ich glaube einfach, dass die Dolphins jetzt, es sei denn, am Wochenende passieren katastrophale Dinge, dann können wir noch mal drüber reden. Aber so glaube ich, dass zumindest Tua es jetzt erstmal überleben wird. Da schauen wir mal. Aber in der Zwischenzeit, wir haben es am Anfang angekündigt, herzlich willkommen, David. Schön, dass du es noch einrichten konntest.
Ja, hallo. Ich habe wohl zu lange Geburtstag gefeiert. Die Bills haben heute Geburtstag.
Ach so, oh ja, herzlich. Ich dachte, jetzt hättest du Geburtstag. Das ist ja. Nein.
Wow. Ja, da muss man das auch mal ganz klar sagen an unseren alten Rivalen. Herzlichen Glückwunsch.
Richtig, herzlichen Glückwunsch und ja, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Ihr kennt David noch. Wenn ihr ihn nicht kennt, könnt ihr zu Woche 2 nochmal zurückspringen und da könntet ihr euch zumindest den letzten Dolphins-Sieg im Review nochmal anhören. Und ja, was sagst du denn, wenn du das so von außen betrachtest, vom Gefühl her, glaubst du, dass die Dolphins für Watson wirklich noch traden dieses Jahr oder nicht, David?
Ich fände es mega unvernünftig, einfach aufgrund der Legal Issues, die dahinter stehen. Ich glaube, dass die NFL nichts macht, weil er halt im Moment nicht spielt. Aber sollte er irgendwo, sollte es soweit kommen, dass er droht, in ein Active Roster zu kommen und zu spielen, dann wird die NFL dem einen Riegel vorschieben. Ne? Der ist ja nicht nur wegen einer Sache irgendwie angeklagt, sondern wie viele Fälle sind es? 28, glaube ich? Oder?
Ja, ich glaube 26, ich glaube zwei hatten zurückgezogen oder so. Also auf jeden Fall eine skurril hohe.
Also es sind auf jeden Fall über 20 zu viel. Es sind dann 26 zu viel. Die Quarterback-Qualität von Deshaun Watson ist unbestritten, meiner Meinung nach. Aber ich persönlich bin auch jemand, ich habe so den ich weiß nicht, wie lange bin ich jetzt drin, 5 Minuten, so die letzten Ausführungen von dir mitbekommen. Ich persönlich bin auch jemand, der an Tua glaubt. Ich fände es A, zu früh, dieses Projekt sozusagen als gescheitert zu erklären. Und ich sehe die Probleme der Miami Dolphins vor allem in der Offensive Line. Auch ein Deshaun Watson muss mit der Offensive Line spielen, die da dann ist. Der hat keiner, bekommt ja, bringt ja keine mit. Ne? Und ich finde, man sollte besser diese Picks, die man halt dann für Deshaun Watson rausgeben würde, dafür benutzen, mal vernünftig zu draften, gerade was die O-Line angeht. Ich bin leider nicht so der College-Mensch und weiß jetzt nicht, wie tief da die O-Line-Klassen im nächsten Jahr und in den Years to come sind. Da bin ich nicht so fit drin. Aber ich sehe bei Tua ganz oft, ich gucke halt viel Red Zone, ne, neben den Bills, und wenn ich die Dolphins sehe, natürlich habe ich auch das London-Spiel gesehen, da blitzen immer wieder Sachen auf bei Tua. Der hat noch immer so 2, 3 Entscheidungen, wo ich im Spiel dann denke, was hast du da gesehen, mein Freund? Ich habe aber immer das Gefühl, dass der ist völlig dabei, ja, also mit Herzen dabei und hat gute Anlagen, gute Mechanics, der hat auch einen schnellen Arm, und ich würde ihm gerne noch was Zeit geben, und ich fände ein Trade für Deshaun Watson einfach aufgrund der Legal Issues, die der mitbringt, total unvernünftig, weil am Ende gibst du Draft Picks ab und dann hast du die abgegeben und hast dafür einen Quarterback, der nachher in Bau wandert. Was hast du denn davon? Also mir wäre das viel zu unsicher. Das spricht ja auch, ich meine, ich weiß nicht, was da dran ist, und natürlich ist man immer erst schuldig, wenn irgendwas bestätigt wurde, aber wenn so viele Damen ihn da bezichtigen, irgendwas gemacht zu haben, das finde ich auch nicht, das bringt auch Unruhe in den Team rein. Das werden auch, da gibt's Frauen zu den Spielern, zu den Mitspielern, Kinder gibt's da, ich finde das auch kein gutes Vorbild für ein Team. Ich würde in meinem Team so einen Spieler nicht haben wollen, ganz einfach.
Ja, also so ähnlich haben wir uns auch schon dazu geäußert, finde ich gut, und auch so von außen halt mal die Sichtweise zu bekommen, okay, wie sehen das Fans von anderen Franchises, und ja, ich denke, sollte auch nur eine der Sachen stimmen, die er gemacht hat oder deren er bezichtigt wird, dann sollte er gerade bei den Dolphins auch oder generell in der NFL eigentlich weniger Fuß fassen dürfen, gerade nach dem, was mit John Gruden passiert ist. Ja, das dazu. Aber gut, Micho, das Spiel gegen die Atlanta Falcons haben die Dolphins mit 30 zu 28 durch ein Game-Winning-Field-Goal durch Younghoe Koo verloren. Ja, schwierig. Schwierig, sag ich mal. Man hat geführt, man hat zurückgelegen, dann kam man nochmal zurück, hat wieder geführt bis kurz vor Schluss und dann sowas. Ja, magst du uns dein Einblick, deine Points aus dem Spiel gegen die Atlanta Falcons geben?
Ja, gerne. Also, ich habe ja vor dem Spiel, und da werde ich auch den Rest der Saison bei bleiben, dass ich gerne gewinne, aber ein Sieg nur zweitrangig ist. Und insofern ist die Niederlage für mich auch nur zweitrangig. Es zeigt für mich aber mehrere Dinge ganz deutlich. Über Tua haben wir vorhin schon geredet. Ich finde, auch dort hat man gesehen, wir haben eine sehr simple Offense gespielt und Tua spielt innerhalb der Struktur dieser simplen Offense gut. Das ist keine Frage. Hat aber auch immer Böcke da drin. Und wir reden gerne über dieses, also wenn man so in den sozialen Medien oder auch die einschlägigen Medien verfolgt, wird gerne davon geredet, dass Tua ja immerhin das Force vier Touchdowns geworfen hat und das Force Quarter Comeback geleitet hat und uns in die Situation gebracht hat zu gewinnen. Wo ich dann ganz klar sage, ja, er hat uns mit seinen Interceptions aber auch das Loch gegraben, aus dem wir erstmal raus mussten. Sehr auffällig ist für mich, dass der erste Drive meistens immer sehr, sehr gut ist von den Dolphins. Das spricht für eine relativ gute Game-Vorbereitung, also beziehungsweise für ein gutes Skript. Aber danach, in Game-Entscheidungen, ich weiß nicht, wer die dann trifft, aber es bricht total zusammen. Anscheinend oder andere Teams können auf unsere simple Offense dann dementsprechend adjusten und wir haben keine Antworten. Da muss halt deutlich was dran getan werden. So, wie gesagt, Tua innerhalb der Struktur spielt er gut. Ich bin der Meinung nach wie vor, und das gilt von Spiel zu Spiel, wir sollten immer mehr die Offense verkomplizieren, mehr Verantwortung an Tua abgeben, um auch zu gucken, wie weit können wir mit Tua gehen. Ist aber tatsächlich meiner Meinung nach schon ein Schritt in die richtige Richtung gewesen. Also ich hau ja immer gerne drauf. Kann ich nach dem Spiel nicht unbedingt tun. Der zweite Punkt ist tatsächlich, wie sieht es denn aus mit der Defense? Und beziehungsweise auch unseren Coaching-Entscheidungen. Und da zeigt sich, dass wir sehr viel Ressourcen in unsere Defense investiert haben. Und dass man eine Defense aber, die Bills haben es auch, um damit direkt mal ins Boot zu holen, letztes Jahr gemerkt gehabt, eine Defense spielt einfach über einen langen Zeitraum nicht immer konstant. Man kann nicht immer nur mit der Defense Spiele gewinnen. Gerade im Moment gibt es in der NFL einen Trend, dass Defense wieder wichtiger wird. Waren wir ein bisschen unserer Zeit voraus quasi. Aber tatsächlich sieht man, die Offense dirigiert immer noch das Spiel und die Offense zeigt immer noch, wo es lang geht, gewinnt die Spiele und die Defense kann nur reagieren. Und da sind wir im Moment einfach nicht gut. Das liegt an In-Game-Entscheidungen, auch an Play-Calling tatsächlich, aber auch an individuellen Fehlern, ganz klar. Herausstechend war defensiv Xavien Howard, der Rest eher schlechter. Und da komme ich dann zum dritten Takeaway, und das betrifft unsere Draft-Picks oder unsere jungen Spieler. Nur Ekpinogine, da sollten wir, Entschuldigung, unser letztjähriger First-Rounder, da sollten wir allmählich die Hoffnung ausgeben, dass aus ihm noch was wird. Vielleicht ist er auch bis Dienstag weg. Vielleicht gibt es ein anderes Team, was ihn nimmt. Vielleicht kriegen wir sogar noch einen 5. oder 6. Runde für ihn. Er war immerhin mal ein First-Round-Pick. Austin Jackson auf Left Guard war eine nette Idee. Macht aber auch nichts. Ist meiner Meinung nach tatsächlich auch an mindestens einer Interception von Tua auch beteiligt. Das sind. Draft, also da muss ich ganz klar sagen, das haben wir schlecht gemacht. Wer mir im Moment tatsächlich leider auch nicht gut gefällt, der aber in meinen Augen noch eine Schonfrist hat, ist Javon Holland, der nicht herausragend spielt, trotz des Sacks. Also ich kenne die Zuordnung natürlich nicht, aber ich habe bei so einigen Plays und Coverage Breaks, habe ich wirklich das Gefühl gehabt, dass es seine Verantwortung war. Zumindest Safety-Hilfe dazu geben. Also er ist in der NFL für mich noch nicht endgültig angekommen. Und das zeigt halt, dass wir unsere Problemzonen halt einfach nicht im Griff haben. Hinzu kommt noch ein Jalen Phillips, dass Jalen Phillips unter der Woche angeschlagen war. Ich glaube, der hat nur ein Viertel der defensiven Snaps gespielt und dementsprechend auch nicht groß aufgefallen. Dann hat man Emmanuel Ogba im Griff und dann kommt auch nicht wirklich großer Druck auf. Ich weiß jetzt nicht, was die Zahlen sagen. Gerne belehren mich die Zahlen ja immer eines anderen oder so. Aber ich habe das Gefühl gehabt, dass wir jetzt nicht den Riesendruck auf den Quarterback ausüben konnten. Wobei ich zuletzt gelesen habe, dass wir tatsächlich eine der D-Lines sind, die das mit noch am besten macht. Wir münzen es aber nicht wirklich in Erfolg um. Und das ist das. Also was nützen mir Paras, wenn der Pass trotzdem noch sauber ankommt? Das ist so das Problem, was ich sehe. Zum einen, wir müssen Tua noch weiterentwickeln. Zum zweiten, ganz klar, die In-Game-Entscheidung und gerade was das Play-Calling auch in der Defense angeht, wir müssen das in den Griff kriegen. weil ansonsten hat auch Tua keine Ruhe. Ansonsten können wir auch mit Tua nichts ausprobieren und wir müssen uns davon verabschieden, dass Siege in dieser Saison noch wichtig sind. Das sind so meine Takeaways.
Ja, soll ich auf die Pressures einfach mal direkt eingehen? Und zwar haben wir 20 Pressures gehabt, dass Pressures, 20 Pressures erzeugen. Das können auch in einem Spielzug können natürlich mehrere Spieler auch Pressure erzeugen. Einfach weil, es gibt ja auch halbe Sacks und so, das hier sind PFF-Daten, 20 Pressures, insgesamt ein Sack dabei, eben der von Javon Holland. Die Falcons haben 13 Pressures und dabei einen Sack. Ich glaube, aber es waren zwei, das ist ja auch mal so ein bisschen die Frage, wenn der Quarterback ein bisschen vorkommt, quasi an der Line of Scrimmage ist, dann ist es ja kein Sack mehr, dann ist es ein Scramble, dann ist es ein ganz normaler Tackle.
Und darf man nicht vergessen, dass ein Matt Ryan wesentlich unbeweglicher ist als ein Tua.
Richtig.
Ich habe von dem Spiel auch einiges gesehen. Ich glaube, der Sack, da hat Matt Ryan versucht, tatsächlich selber zu laufen, ist aber für minus zwei getackelt worden.
Ja.
Ne, also ja. 13 Pressures auf dem Tua. Der kann natürlich mit einer Pressure, wie die, sage ich mal, die modernen Quarterbacks heute, wie ein Lamar Jackson und ein Josh Allen und ein Patrick Mahomes, natürlich wesentlich besser damit umgehen und noch was draus machen als so ein Pocket-Passer, der wirklich auch darauf angewiesen ist, dass die Receiver die Routen sauber laufen, wenn sie, ne, und danach kriegst du das Ding halt komplett. Das spricht zwar für die D-Line, aber das ist das, was so eingangs ein bisschen gesagt wurde, das spricht gegen das, was dahinter ist, ne, weil wenn dann der Ball noch angebracht wird, dann liegt es ja nicht an irgendeinem Hokuspokus, den der Quarterback veranstaltet hat, mit vielleicht noch einer geänderten Route und Receiver, der sich tatsächlich freiläuft, sondern da war dann einfach die Pass-Defense, Linebacker, Cornerback, Safeties, nicht in der Lage, dazu zu machen.
Ne? Das ist richtig. Der Sack war tatsächlich nicht da, wo er nochmal gelaufen war, sondern das war das der Fumble, den es dann gab. Und ja, diese Zuordnung in der Defense, das ist immer so ein bisschen schwierig zu beschreiben, weil es ist, was bei mir in der Defense dieses Jahr nicht so gefällt, ist wirklich die Kommunikation. Das ist auch das, was zu diesem Touchdown geführt hat. Xavier Howard joggte so ein bisschen her, Javon Holland war auch nicht richtig da. Es ist einfach wirklich die Kommunikation der Spieler, die uns immer mal wieder in der Secondary killt. Und das ist einfach das genau, was du sagst, Micho. Die Defense ist nicht so gut wie letztes Jahr. Und sie gehört tatsächlich so irgendwo um die 20 vermutlich gefühlt. Vielleicht ein bisschen besser, vielleicht bei dem einen oder anderen ein bisschen schlechter. Aber das ist aktuell die Dolphins Defense. Und das ist genau das, was uns das Genick bricht, was einem guten NFL-Team aber eben nicht das Genick brechen darf. Ja, was man letztes Jahr zum Beispiel bei den Bills gesehen hat. Wenn deine Offense funktioniert, dann kann deine Defense dich zu einem Super Bowl Champion oder Super Bowl, ja, zu einem Super Bowl Champion machen, weil genau das haben wir im Super Bowl gesehen. Die Chiefs haben auch eine sehr geile Offense, aber die Defense konnte eben nicht mit der anderen Defense mithalten und dementsprechend hatten am Ende die Tampa Bay Buccaneers den Pott in der Hand und das ist das, was bei den Dolphins halt auch abgeht. Tua, also was ich aus dem Spiel rausnehme, Tua hat eigentlich wenig Spielraum aktuell, weil wir das Spiel so vereinfachen. Dadurch ist es eben so, dass Tua wenig Fehler machen darf. Und Tua war mitverantwortlich für diese Niederlage. Ja, er hat 4 Touchdowns gemacht. Ja, er hat die Dolphins aus einem 27-14 auf ein 28-27 gebracht. Aber auch hat er eine Interception in die Endzone geschmissen und er hat, anstatt den Sack zu nehmen, den Ball dem Gegner in die Arme geschmissen. Und genau das ist das. Diese Fehler kann und darf er sich bei dem Spielstil, den er hat, darf er sich das nicht erlauben. Das ist dann einfach so. Und dann passiert es eben, dass du knapp gegen die Atlanta Falcons verlierst und 1-6 stehst. Und das darf eben so nicht passieren. Was mir allgemein noch aufgefallen ist, ist, dass Liam Eichenberg sich so ein bisschen, oder Eichenberg, wie er heißt, bisschen recovered hat, gerade im Pass-Rush. Das sah schon mal deutlich besser aus. Andererseits ist der Pass-Rush der Falcons natürlich auch einfach nicht so gut, wenn nicht sogar überhaupt nicht existent. Austin Jackson struggled weiter. Austin Reiter war das erste Mal auf Center da. Das war jetzt auch nicht die Offenbarung, war aber auch eigentlich nicht zu erwarten. Und der Rest war okay. Und ein Fun Fact fand ich, es war ja National Tight Ends Day und es gab ein Mic'd Up, also man hört das Mikro von Mike Gesicki. Kann man sich auf YouTube anschauen und das Witzige ist tatsächlich, es gibt eine Situation, das wird mich eigentlich auch sehr freuen. Ich weiß nicht, ob es nach dem Touchdown war, wo er dann zurück zur Bank kommt und sagt, wo der Coach oder einer der Coaches zu ihm sagt, hey, happy National Tight Ends Day und er meint, oh, come on, let's say it's a Big Slot Receiver Day.
Passt halt.
Ja, das beschreibt halt, finde ich, den modernen Tight End der NFL, der moderne Tight End der NFL. Wenn wir Tight Ends abfeiern, dann sind es meist Big Slot Receiver. Ja, das ist Travis Kelce und George Kittle und auch ein Darren Waller. Das sind Tight Ends.
Ja,
die können genau blocken.
Die und auch können ein Dawson Knox, der hat die meisten Touchdowns bei den Tight Ends. Aber die Hand gebrochen.
Ja, dann ist er ein einarmiger Bandit, würde ich sagen.
Ja, aber also ist schon operiert, wird wohl, ich denke nicht, dass sie ihn jetzt Sonntag spielen lassen, aber die Woche drauf sollte er wieder fit sein.
Ich sag mal, die drei, die ich jetzt genannt habe, haben es jetzt halt über zweieinhalb, bei Darren Waller noch nicht so lange gezeigt, dass sie halt wirkliche Tight Ends sind. So, Mike Gesicki und auch in Kyle Pitts, der uns ja Kyle Pitts, das ist ein Big Slot Receiver, das ist never ever ein Tight End. Leute, vergesst das. Es ist kein Tight End. Da steht Tight End dran und er bricht Rekorde für Tight End, aber er spielt halt Big Slot. Also er spielt ja auf X-Receiver. Er kann ja als X-Receiver spielen. Das ist was früher in der NFL unter Tight End.
Er kann aber auch blocken, ne?
Hä?
Er kann aber auch relativ ziemlich
gut blocken. Er kann es in der Theorie, aber er hat, ich weiß nicht, er hat auf jeden Fall nicht viel als Blocker gemacht. Ich kann mal gucken. Er hatte 9 Run-Blocking und 0 Pass-Blocking-Snaps. Also er wird halt actually einfach nicht als Blocker eingesetzt auch. Ja, im Run-Blocking logischerweise, weil sie können ja nicht jedes Mal ein Passing-Play laufen, wenn Kyle Pitts auf dem Feld steht. Das ist auch, der wird meiner Meinung nach als Big Slot benutzt. Und dementsprechend, ja, das dazu. Und ich meine, er hat halt einfach auch mal einmal Xavier Howard gesmoked. Das muss man einfach mal anerkennen. Das war ein richtig geiler Pass von Matt Ryan. Und ja, so, mein Resümee zum Spiel. Ich fand es gut, dass wir zumindest auch mithalten können. Ich hatte das Gefühl, dass genau das, was du aussagst, Micho. Natürlich, die Vorbereitung war gut. Die In-Game-Decisions wurden dann bis zur Halbzeit beschissen. Danach ging es wieder. Und danach haben wir tatsächlich im vierten Quarter nochmal einen draufgelegt. Das fand ich positiv. Ich fand es auch positiv, dass ich das Gefühl hatte, wir können den Ball bewegen. Und klar, wir haben gegen die Falcons gespielt. Die haben keine gute Defense. Und da kann man schon mal den Bogen schlagen, einen meiner Bögen. Wenn die Dolphins das jetzt gegen die Bills auch schaffen, den Ball zu bewegen, dann sage ich, okay, da können wir drauf aufbauen. Aber ich hatte das erste Mal das Gefühl, geil, wir können den Ball wirklich bewegen. Das hatte ich das erste Mal, das erste oder zweite Mal die Saison, dieses Gefühl. Ja, wir benutzen Mike Gesicki, wir benutzen Jalen Waddle. Ja, Jalen Waddle könnte noch ein bisschen besser benutzt werden, aber wir sind auf dem richtigen Weg. Und das waren so wirklich meine Sachen, die ich da ein bisschen mit rausgezogen habe. Und Micho, du darfst gerne noch für dich einen Spieler des Spiels für die Miami Dolphins küren.
Wer mich kennt, müsste jetzt eigentlich sagen, dass ich den Spieler nehme, der seinen ersten NFL-Touchdown genommen hat, nämlich Isaiah Ford. Aber tatsächlich nehme ich ihn nicht. Aber das wollte ich zumindest mal angemerkt haben. Ich habe ja immer an ihn geglaubt, jawohl. Tatsächlich, Spieler des Spiels ist für mich Xavier Howard. Weil er bis auf die eine Situation tatsächlich ein hervorragendes Spiel gemacht hat. Und meiner Meinung nach ist es eher Xavier Howard zu verdanken, als allen anderen, dass wir noch so lange im Spiel waren. Wie war das? Ich habe was gelesen, und zwar hat Matt Ryan gegen Xavier Howard ein Passer-Rating von 2,1 gehabt. Das muss man sich mal vorstellen. Ich wusste gar nicht, dass es so ein niedriges Passer-Rating geht. Ja.
Eigentlich ist das niedrigste 39,3 statistisch.
Nochmal?
Eigentlich ist das niedrigste statistisch 39,6.
Ja, ich weiß nicht, nach mehr, ich
habe
die verschiedenen Quarterback-Ratings.
Nein, nein, nein. es geht wegen der Interception. Deswegen, weil es gibt ja, also das Passer-Rating baut ja auf 4 Sachen auf. Das ist zu 4 gleichen Teilen. Ist das die Completion Rate? Das ist die Yards pro Passversuch. Interception Percentage, also wie viel Prozent der Pässe sind eine Interception und wie viel Prozent sind ein Touchdown. Und Xavien Howard wurde 8-mal angeworfen. Es gab genau eine Reception für 28 Yards. Das war genau dieser eine Pass im letzten Viertel auf Kyle Pitts für 28 Yards. Xavien Howard hatte gleichzeitig 2 Pass Breaks up und eine Interception. Und dementsprechend kommt man auf ein NFL Passer Rating von genau 2,1. Diese 39,6, die du ansprichst, David, hatten unter anderem Jason McCourty, wurde auch nur einmal angeworfen, und Brandon Scarlett und nachher auch Jerome Baker, die jeweils ein Target hatten auf sich und wo der Ball einfach nicht angekommen ist.
Ja. Jedenfalls, trotz dieser einen Situation, die halt tatsächlich bitter war, aber trotz dieser einen Situation ist für mich Xavien Howard dann unser Spieler des Spiels, mal wieder.
Okay, ich bin tatsächlich nicht so, ja, ich verstehe das und das ist tatsächlich auch so. Ich möchte nochmal auf Christian Wilkins so ein bisschen, ne, der auch immer, der wirklich gut spielt, die Saison richtig, richtig stark, einen richtig guten Sprung gemacht hat im Vergleich zur letzten Saison. Das wollte ich jetzt einfach nur nochmal loswerden. Mein Spieler des Spiels, ich kann Tua nicht nehmen, weil er mit den Fehlern das Spiel mit verloren hat. Er war nicht alleine dafür verantwortlich. Dafür war auch unsere Defense für verantwortlich. Ja, weil ich hatte da so ein bisschen hin und her geschreibe auf Twitter mit einem amerikanischen Miami Dolphins Fan. Es sind mehrere, auch das geblockte Field Goal. Auch diese Spieler, die da den Fehler gemacht haben, sind mitverantwortlich für diese Niederlage. Aber wenn ich jetzt auf die Spieler des Spiels, ich muss mir ja, entweder nehme ich wirklich Mike Gesicki oder ich nehme Jalen Waddle. Ich fand beide gut. Gut, weil Big Slot Day war, Big Slot Receiver Day war, nehme ich Mike Gesicki. Also, weißt du, wenn Tubi nicht da ist, einer muss ja diesen Hype Train fahren. Ja, ob jetzt Gesicki oder Waddle, dann gehe ich mit Gesicki und nehme Gesicki als Spieler des Spiels für die Miami Dolphins. So, dann haben wir das Spiel tatsächlich auch schon abgehakt, nachdem wir sehr, sehr lange über die Causa der von Tua und Deshaun Watson gesprochen haben. Kommen wir doch mal jetzt so ein bisschen wieder zum Spiel der Buffalo Bills. Die haben, wenn ich das richtig sehe, haben die tatsächlich verloren gegen die Tennessee Titans. David, ist das richtig?
Ja, das ist richtig.
Was ist da passiert? Ich meine, ihr schlagt die Kansas City Chiefs. Ja, und das auch überzeugen.
Ja.
Und die Titans verlieren gegen die Jets.
Ja, die Jets gewinnen den Super Bowl. naja, ich weiß nicht, wenn man das Spiel gesehen hat, ist ja so, dass die Bills sich bei einem 4. und kurz innerhalb der 10 von den Titans mit unter Minute zu spielen dazu entschlossen haben, diesen 4. Versuch auszuspielen, anstatt das Field Goal zu nehmen, was sie halt sicher in die Overtime gebracht hätte. Fast logischerweise, wie es jeder vermutet hat, mit einem Quarterback-Sneak von Josh Allen. Josh Allen ist weggerutscht dabei. Sie haben das First Down nicht geholt und damit hatte Tennessee den Ball und sie haben das Spiel verloren. Es ist so, dass ich nicht Tennessee als unschlagbar ansehe. Für die Bills, das hat in mehreren Mannschaftsteilen, also hat immer mal wieder so ein bisschen nicht alles so zusammengepasst, aber ich glaube, wir haben ja auch letzte Saison in Tennessee verloren und danach nochmal richtig aufgedreht. Das ist schon so ein, vielleicht auch nochmal ein kleiner Weckruf für die Bills gewesen, also für die Mannschaft an sich, dass es halt nicht so ganz von alleine geht. Man, ja, einfach 4 Quarter lang, 15 Minuten pro Quarter 100% konzentriert Football spielen muss. Es ist nichts, aber wir haben ja, wenn wir jetzt eine Klatsche bekommen hätten, wie die Ravens gegen die Bengals oder wie die Chiefs, dann würde ich mir Sorgen machen, aber das ist ja nicht so. Ne? Es war ein knappes Spiel und ich denke dazu, ich habe das beim letzten Spiel schon mal gesagt, ich kann gerne dir die Fotos mal bei Facebook schicken und du postest sie zum Podcast dazu. Es war aber eine Frechheit, was da für Holdings bei einem 80-Yard-Touchdown-Lauf von Derrick Henry nicht gepfiffen wurden. Wir machen das jetzt so, wir sind ja auch bei Facebook verbunden miteinander. Ich schicke dir die jetzt gerade rüber und du guckst da mal drauf. Und dann sagst du mir deine Meinung dazu, ob ich das jetzt zu viel mit der Bildsbrille sehe, weil ich glaube, wer mich so ein bisschen kennt, der weiß eigentlich, dass ich immer versuche, solche Sachen vernünftig zu analysieren und nicht da halt nur mit der Vereinsbrille drauf zu gucken. Ich habe die Dinger jetzt gerade rausgeschickt, dann guck mal drauf, wie NFL-Schiedsrichter nicht sehen, dass das also sowas von klare Holdings sind. Das ist mehr als eine bodenlose Frechheit. Ne? Leider ist sowas ja nicht callbar, man kann da keine Challenge zu machen. Ja, das ist also, da fehlen mir fast die Worte. Nichtsdestotrotz hätten wir natürlich auch ein Spiel, wir hätten in die Overtime gehen können, wir hätten das da gewinnen können. Weißt du am Ende nicht, ne? Aber ich denke, dass wir ein gutes Spiel gezeigt haben und noch Luft nach oben ist. Ne? Also ich bin jetzt nicht super mega enttäuscht gewesen. Natürlich ärgert man sich immer ein bisschen, aber es ist schon vorbei. Jetzt geht's weiter. Ne?
Ja, das ist meistens so. Und ja, Holdings sind immer, finde ich immer, das ist so das mit. Also ja, du hast natürlich recht. Aber es ist so immer das Mühseligste, darüber zu sprechen. Ich kann mich auch noch erinnern an die Dolphins-Niederlage letztes Jahr gegen die Chiefs, wo dann auch bei den einen oder anderen so die Mega-Holdings nicht gepfiffen wurden. Und dann denkst du, ach Mann, und Holding, du kannst quasi fast bei jedem Spielzug mehr oder weniger ein Holding pfeifen. Aber es ist halt natürlich, wenn es zu krass ist, dann denkst du schon so, oh krass. Oder auch jetzt bei dem Spiel Cardinals gegen Texans, die Safety, das Tackle, wo er auch den halben Kopf rumreißt. Und es sind halt immer wieder.
Ich muss jetzt, sorry, nochmal reinhauen. Wie heißt du bei Facebook?
Rico Klopp tatsächlich.
Ja, da bist du ja. Ja, weil ich habe es jetzt falsch verschickt. Aber ich verschicke jetzt nochmal.
Jetzt kriegen random Leute kriegen jetzt
nein,
einfach.
Nein. Das, also random Leute nicht. Du musst jetzt die Nachrichtenanfrage annehmen. Das hat jetzt tatsächlich der Tobi bekommen. Ja? Tobi ist ja nicht random. ja, also ich habe dir jetzt das gerade geschickt. Du musst jetzt dann die Nachrichtenanfrage annehmen.
Ja, das ist schon. Ja, kann man. Ja, ich meine, packt Derrick Henry halt nochmal den Stiff Arm aus und dann ist das alles gar nicht mehr so wild. Ne? Nee, da ist schon, es ist schon hart. Ja, also gerade wenn man dann, nee. Da kannst du schon mal eine Flagge schmeißen, das ist schon richtig. Also gerade, also gut, wir haben ja keine Zuschauer, wenn man das so sieht, also man sieht halt klar, wie einmal das Pad hochgerissen wird, so. Wo du sagst, okay, das ist definitiv ein klares Holding. Und bei dem anderen sieht man auch, wie nur noch der Arm langgestreckt wird und eigentlich der Spieler nichts anderes mehr machen kann, als den Spieler zu halten oder ihm einfach am Arm festzuhalten. Und du denkst, okay, es ist zwar nicht das Jersey, aber es ist trotzdem ein Holding. Schwierig.
Ja, beim letzten Bild ist es ja der Kopf, ne? Also der dann plötzlich in die falsche Richtung geht.
Stimmt. Und dann ist der Kopf, ich war mir nicht gerade sicher, aber es ist, Holding Calls ist immer bitter und ärgerlich, weil du kannst nichts dagegen tun, ne? Wo gibt's immer so ein bisschen was, wo du denkst, aber es ist echt, echt schwierig. Aber klar, ich sag mal, gut passiert und auch bei den Dolphins hab ich mich damals drüber geärgert, aber ich denke, mit der Saison bisher wirst du vermutlich zufrieden sein, David.
Ich bin auf jeden Fall zufrieden. Ich meine, Pittsburgh war schon, ich fand Buffalo halt total rusty, gerade was die Offense angeht. Das hat man unheimlich gesehen, dass halt Allen nur eine Halbzeit in der Preseason gespielt hat. Ich denke, das war so ein bisschen, hat sie das einfach kalt erwischt und hätten sie vermutlich selber auch nicht mit gerechnet. Ansonsten bin ich sehr zufrieden und ich muss fast sagen, es müsste ja schon mit dem Teufel zugehen, wenn wir zumindest nicht die AFC East gewinnen. Also da glaube ich, ist dieses Jahr brauche ich mir keine großartigen Gedanken machen, dass wir das nicht schaffen. Ich mache mir eigentlich eher so ein bisschen Sorge, jetzt, wir haben die nächsten drei Spiele alle gegen vermeintlich deutlich schwächere Teams. So ein bisschen Competition wäre mir da schon fast lieber. Also nicht, dass ein NFL-Team, nicht falsch verstehen, keine Competition wäre, egal welches es ist. Aber wir haben jetzt halt Dolphins, Jaguars und Jets. Und das ist jetzt im Moment nicht die Creme de la Creme der NFL. Kriegen aber zum Beispiel auch noch die Buccaneers, ne? Gegen die spielen wir auch noch. Das wird dann vielleicht dann doch noch ein Stück härter als die nächsten drei Spiele. Aber man muss jedes NFL-Spiel erstmal spielen und das auch gewinnen. Aber ich denke, dass Buffalo auf jeden Fall einen tiefen Playoff-Run machen kann. An einem wirklich guten Tag wird es für egal wen schwierig, uns zu schlagen. Und natürlich nach irgendwie über 20 erfolglosen Jahren kann ich davon im Moment gar nicht genug bekommen.
Verständlicherweise, und es sei den Bills gegönnt auch, muss man einfach sagen. Und ich, ja, also wenn ihr es schafft, die AFC East nicht zu gewinnen, also das ist, ich meine, das ist dann auch eine Meisterleistung sozusagen. Also,
eigentlich wären wir prädestiniert dann dafür, aber ich glaube es wirklich nicht. Also da, kann ich mir keine Konstellation vorstellen, wie die Bills die East nicht gewinnen.
Ich mir auch nicht, und ich glaube, das können nur sehr wenige, sehr, sehr kreative Leute vielleicht. Belassen wir es einfach dabei. Gut, so, dann kommen wir doch einfach mal auf das Spiel jetzt am Wochenende zu sprechen. Wir spielen bei den Buffalo Bills. Also die Miami Dolphins spielen bei den Buffalo Bills mal nicht erst im Dezember. Also es ist noch nicht minus 30 Grad. Ich hatte mal kurz am Montag mal reingeschaut in den Wetterbericht. Es ist schon ein bisschen kühl, aber es ist noch nicht irgendwie, dass man sagt, man friert am Boden fest, wenn man sich nicht lange bewegt hat. Dementsprechend, ja, es ist nicht so schlimm wie sonst, aber die Vorzeichen könnten nicht anders umgekehrter sein inzwischen. Die Bills haben zwar jetzt gegen die Titans knapp und unglücklich verloren, sie hätten das Spiel genauso gut gewinnen können, wären dann aus einem schönen Winning-Streak gekommen, wo sie unter anderem auch die Chiefs geschlagen haben, die natürlich auch aktuell strugglen, gar keine Frage, aber trotzdem muss man die Chiefs auch erstmal schlagen.
Vor allem in Kansas City, ne? Das war ja nicht zu Hause.
Richtig. Ja, und ja, die Dolphins kommen aus einem 6-Niederlage, also einer Serie aus 6 Niederlagen, wo man unter anderem gegen die Jacksonville Jaguars verloren hat. Auch das muss man halt sagen. Also die Vorzeichen könnten nicht unterschiedlicher sein. David, jetzt könnte man natürlich sagen, ja, für die Bills ist das jetzt ganz easy. Ich kann mal eben kurz noch mal auf die Seiten gucken. Das Über-Unter für dieses Spiel ist nach PFF bei 48,5 und die Bills sind 14 Punkte Favorit gegen die Miami Dolphins. Was müssen die Buffalo Bills denn machen, beziehungsweise welche, ihr Keys to Win heißt es ja so schön, sollten die Buffalo Bills ziehen, um wirklich gegen die Miami Dolphins auch, sagen wir mal, souverän zu gewinnen? Ich denke, das ist ja auch in gewisser Weise der Anspruch, den die Bills in diesem Spiel haben.
Der allererste Key to Win ist, unterschätze deinen Gegner nicht. Ich habe ja selber lange gecoacht und habe das halt auch erlebt, dass man gegen Teams, da waren es natürlich auch noch heftigere Voraussetzungen, gespielt hat, die halt, wo man vorher wusste eigentlich, was passiert, und wenn halt im Kopf dann nicht die 100% an sind, sondern nur 97 und der Gegner spielt mit 100, dann kann das sich ganz schnell anders darstellen, und diese fehlenden Prozent dann zu aktivieren, ist verdammt schwierig. Also unterschätze deinen Gegner nicht. Ansonsten möchte ich gerne Tua unter Druck setzen, ne? umso schneller er Entscheidungen treffen muss, umso schneller zwingt man jeden Quarterback zu Fehlern, nicht nur Tua, betrifft einfach jeden Quarterback. Ich möchte gerne das Laufspiel etabliert sehen und das Fehlen von Dawson Knox kompensieren. Ich gehe davon aus, dass wir dadurch, natürlich werden wir auch mit Titans spielen. Tommy Sweeney ist der Backup. Letztes Jahr eigentlich war er vielversprechend, ist dann an Covid erkrankt und hat sich eine Myokarditis, also eine Herzbeutelentzündung zugezogen nach dieser Infektion und konnte dann die ganze Saison letztes Jahr halt nicht spielen. Jetzt hat er, ja, zumindest Jacob Hollister ist ja released worden und ist jetzt in irgendwo anders, ich glaube in Jacksonville oder so, der Tight End, der von den Seahawks kam. Zumindest hat er den geschlagen im Camp. Und ich denke aber, dass wir dadurch viel mehr Gabriel Davis sehen werden, den Slot Receiver im zweiten Jahr, der dieses Jahr noch nicht so stark eingebunden wurde, weil Dawson Knox eben so aufgetrumpft hat. Ja, das sind so, ne, und möglichst nicht so viel zu Xavier Howard werfen.
Ja, das könnte tatsächlich in einem Turnover enden, das ist klar. Aber ja, also es ist, ich sag mal so, wenn ich das so höre, ist es tatsächlich, spielt das Spiel einfach vernünftig runter und euch passiert nichts. So würde ich das so ein bisschen, deine Worte ein wenig interpretieren, ja, wenn ich es jetzt runterbrechen würde.
Ja, wenn man, ne, also konzentriertes Spiel und die Leistung abrufen, zu der man absolut in der Lage ist, dann sollte es für Buffalo schon absolut möglich sein, das Spiel auch etwas deutlicher zu gewinnen. Wie wir alle wissen, habe ich ja, seitdem wir uns hier treffen, noch nie ein Spiel verloren. Ich glaube auch nicht, dass es diesen Sonntag soweit ist. Um dem mal vorwegzugreifen, natürlich das Hinspiel, das ist, obwohl es in der Vergangenheit schon öfter irgendwie so war, dass die Bills den Dolphins im Moment überhaupt nicht liegen. Ne? Weiß jetzt auch nicht warum, aber das Hinspiel war natürlich absolute Katastrophe, klar. Tour raus nach drei Plays, was halt uns auch wieder zurückbringt zur Offense-Line. Auch ein Deshaun Watson hätte wahrscheinlich da dreimal ordentlich kassiert, ob er sich jetzt dann auch die Rippen gebrochen hätte, sei es dahingestellt. Aber ja, irgendwie im Moment liegt Buffalo den Dolphins gar nicht. Wir haben ja einen Lauf.
Richtig, also liegen tut uns aktuell weniger gut. Das, ja, da kann ich dir leider nur zustimmen. Das, ja, ärgerlich, aber es nützt ja nichts. Und ja, schauen wir einfach mal, ob die Bills das dann auch abrufen können. Und ja, Micho, du hast jetzt uns ein bisschen gelauscht. Die Dolphins sind 14 Punkte, also nach PFF, ich glaube, die Wettanbieter sehen die Dolphins bei 13 Punkten zurück. Ja, wie siehst du die Keys to Win der Miami Dolphins? Haben die Dolphins überhaupt eine Chance, dieses Spiel gewinnen zu können, Micho?
Man hat immer eine Chance.
Ich wollte gerade sagen, man hat immer eine Chance. Ich habe gesagt, und ich wiederhole es gerne nochmal, diese Saison ist für mich Siegen nicht das Wichtigste, aber ich gewinne trotzdem gerne. Ja, wir haben eine Chance. Da muss natürlich viel zusammenkommen. Viele müssen gut spielen. Die Bills müssen auch einen schlechten Tag haben. Aber auch unser Coaching-Staff muss einen guten Tag haben. Ich kann jetzt einfach mal versuchen zu sagen, wie ich versuchen würde zu gewinnen. Oder wie ich zumindest versuchen würde, dass es auf jeden Fall kein Fiasko mehr wird. Das ist nämlich ganz wichtig. Also, wir haben jetzt lange drüber gesprochen, dass unsere O-Line tatsächlich miserabelst ist. Und wenn wir nicht wieder wollen, dass Tua sich eventuell auch verletzt, brauchen wir O-Line-Hilfe. Und das schaffen wir tatsächlich am besten durch zum Beispiel Tight Ends. Ich würde zum Beispiel viel mit 2 Tight End Sets spielen. Smicey, der ja mittlerweile auch beweist, dass er auch fangen kann, dementsprechend, ja. Auch Gesicki, auch Shaheen, da muss durchgewechselt werden. Auch die Running Backs müssen dementsprechend Chip-Blocks setzen. Und dann muss halt viel über Yards after Catch gehen. Also kurze Pässe, die ja Tours Spezialität eigentlich sind, viel über Rollouts. Und man muss Tour einfach die Zeit verschaffen. Und dann wäre es halt dementsprechend wichtig, Tour jetzt auch, gerade gegen so eine gute Defense, die Chance zu geben, die Offense etwas komplexer zu gestalten, eben damit es gegen uns nicht so einfach wird. Auch dafür brauchen wir halt eben die O-Line-Hilfe. Und da müssen dann ein paar Deep Shots immer wieder eingebaut werden, die jetzt nicht gerade Tours Qualität sind, aber die müssen jetzt dementsprechend kommen. Und so würde ich versuchen, tatsächlich weniger aufs Laufspiel, mehr aufs Kurzpassspiel zu setzen, damit vielleicht auch ein bisschen die Uhr zu kontrollieren. Das ist Punkt 1. Und was dann wiederum unsere Defense angeht, weil die muss auch das gehörige Teil dazu tun, wir müssen tatsächlich Josh Allen seine Deep Shots wegnehmen und Containment behalten. Das heißt, wir müssen verhindern, dass er läuft, wir müssen verhindern, dass er die tiefe Pässe, dass er die tiefen Pässe macht. Das geht natürlich zum einen über Druck, da wird sehr viel auf die D-Line ankommen. Das heißt, auch Jalen Phillips sollte in Bestbesetzung, sollte wieder dementsprechend spielen. Und da erwarte ich auch dementsprechende Blitzpakete, auch vom auf dem Linebacker-Level, um Josh Allen da das Leben schwer zu machen. Das ist die einzige Chance, die wir eventuell haben. Ich befürchte trotzdem, dass das sehr, sehr schwer wird. Also wir brauchen gleichzeitig noch einen schlechten Tag. Aber so würde ich zumindest vorgehen.
Das klingt ja schon mal vielversprechend, sag ich mal. Ne? Aber klar, also ich denke, es ist schwierig, weil also man kann sich jetzt natürlich super viel aus den Fingern saugen, aber wenn man auf das Papierchen schaut, dann spielt da ein 1-6-Team gegen ein 4-2-Team, was knapp jetzt verloren hat, sonst würde ein 2-4 gegen ein 1-6 gegen ein 5-1-Team spielen. Und das, zusätzlich kommen die Bills natürlich aus einer Bye-Week, was auch mal einen gewissen Vorteil bieten sollte, weil man eben sich länger auf den Gegner vorbereiten kann. Man ist regenerierter, man ist ausgeruhter. Und also, ich sage es mal so, es spricht sehr, sehr viel einfach, es deuten viele Sachen einfach darauf, dass die Bills die Nase vorn haben. Und ja, wie würde ich das? Ich würde es ähnlich angehen wie du, Micho. Ähnlich dem Ansatz gehen, den wir gegen die Tampa Bay Buccaneers gegangen sind. Viele Würfe in Early Downs, versuchen Yards auf der Catch zu generieren. Und wir haben die Spieler ja dafür. Wir haben auch die Spieler, die dann in der Mitte des Feldes, wo ein Quarterback gefährlich sein sollte, da attackieren können. Und ja, wenn vielleicht der ein oder andere, vielleicht kommt Devonta Parker wieder, vielleicht hat Albert Wilson mal wieder ein Breakout-Spiel, man weiß es nicht. Vielleicht setzen wir Mac Hollins mehr ein. Es sind tatsächlich so viele verschiedene Dinge, die in den, nicht von Tour, aber von anderen Spielern aus, die noch nicht gepasst haben. Mac Hollins hat jetzt wieder, ich würde Mac Hollins viel mehr einsetzen. Ja, setzt ihn doch einfach mehr ein. So, der hat es doch gezeigt, dass er es mehr oder weniger kann. Er wird natürlich kein Top 15 oder Top 20 oder Top, vielleicht kein Top 30 Wide Receiver der Liga werden, aber es ist ein solider Spieler, der sich auch durchsetzt, der auch mit Herzblut dabei ist und der sich dann nochmals zerreißt. Und das ist was den Dolphins zwischendurch auch mal fehlt. Ja. Die Line muss halten, wir müssen mehr oder weniger dem Pass Rush der Bills, das war ja im ersten Spiel ein komplettes Desaster, jetzt haben wir auf Left Tackle Liam Eichenberg, vielleicht hilft das ein bisschen, ich meine, jetzt hat man ja den direkten Vergleich und ich meine, die D-Line der Bills ist sehr stark, aber sie wurde ja nach zwei Spieltagen, nach dem Spiel gegen die Dolphins, das war ja absurd, wie hoch die zum Teil gelobt wurde, wo ich dachte, okay, Leute, jetzt ihr spielt gerade gegen die wahrscheinlich schlechteste O-Line der Liga. Inzwischen würde ich sagen, ihr habt gegen die schlechteste O-Line der Liga gespielt. Und da muss man einfach wirklich sagen, okay, get over it. Was hoffe ich noch? Ich hoffe eben, das, was du auch gesagt hast, Michael, das Contain. Ich glaube, dass wir mit einem Andrew Van Ginkel, der diese Saison auch wieder mehr abgetaucht ist, leider, ja. Also er hat eben nicht das bestätigen können, was letzte Saison lief. Und Jalen Phillips aufgrund ihres Tempos Josh Allen nicht so viel geben und auch durch die Mitte nicht so viel frei wird, weil wir eben in der Mitte der D-Line eigentlich inzwischen mit dem Zach Zieler, mit dem Christian Wilkins, mit dem Davis ein starkes Trio haben, die da sehr, sehr wenig zulassen, meiner Meinung nach. und eigentlich dann wirklich eher so ein, zwei Lücken dann weiter links, weiter rechts aufgehen, gerade im Running Game. Und das kann natürlich dann auch die Möglichkeit sein, für Josh Allen sich da mehr zu befreien, wieder die Dolphins im Grunde Boden zu laufen. Das hat er ja schon öfter gemacht. Und das ist tatsächlich so ein bisschen, ja, ich weiß nicht.
Und Josh Allen ist halt der zweitbeste Running Back der Bills. Noch vor Zach Moss, halt nur hinter Singletary.
Ja, das ist ja auch schon krass. So. Also, ja. Mein gut, du hast natürlich Lamar Jackson, aber Lamar Jackson ist halt was komplett anderes.
Ja, ich sehe halt, mal. Ich meine, wenn man das Spiel jetzt nimmt gegen Cincinnati, für mich, das ist halt meine persönliche Meinung. Kann jeder ja seine eigene haben und darf jeder seine eigene haben. Für mich ist Lamar Jackson kein Quarterback. Das ist ein Running Back, der wirft. Er macht einfach zu viele Fehler in seinem Spiel, wenn es halt nicht läuft, die ein Top 10 Quarterback in der NFL nicht macht. Natürlich ist das Laufspiel ein absoluter Faktor, aber das ist ja das, auch wenn Allen jetzt halt mit 200 und ein paar Yards da an 2 steht, Bills sind halt überhaupt gar kein Laufteam irgendwie. Jackson verlässt sich deutlich mehr auf seine Beine. Und das ist natürlich auch eine Sache, dass viele, also Quarterbacks wie auch ein Rodgers macht es ja auch ab und zu immer noch mal, dass er selber läuft, aber ein Lamar Jackson wird nicht so lange NFL-Quarterback spielen, weil er einfach sich irgendwann so verletzen wird, dass es halt damit vorbei ist und er wird nicht in der Lage sein, das als wirklicher Quarterback zu spielen und zu kompensieren. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und das sehe ich bei einem Spieler wie beim Tua und wie beim Josh Allen und auch wie bei Mahomes, sehe ich das komplett anders. Das ist meine Meinung dazu.
Ja. Micho?
Ja, ich muss da so ein bisschen widersprechen. Also erstmal möchte ich dazu sagen, ich habe ja lange Zeit gesagt, Josh Allen, er muss für mich erstmal beweisen, dass er es wirklich kann, weil tatsächlich Josh Allen ja über seine ersten beiden Jahre, wie gesagt, kennen Allen, ne, Streuung von der Kanone, Riesenarm, aber Streuung von der Kanone. Und ich muss sagen, er hat sich stabilisiert.
Eine Haubitze sogar.
Er hat sich tatsächlich stabilisiert. Und scheint da auch auf einem wirklich guten Weg zu sein. Und muss man jetzt so akzeptieren, dass die Bills da wirklich einen guten Quarterback gefunden haben. Was Lamar Jackson angeht, war ich ursprünglich genau derselben Meinung damit. Aber er hat als Passer einen unheimlichen Schritt nach vorne gemacht. Er lebt immer noch sehr von seiner Athletik, sehr davon, dass man ihm Containment halten muss. Er ist nicht derjenige, der Spiele regelmäßig wie einen Patrick Mahomes allein mit seinem Arm gewinnt. Aber früher war es relativ einfach. Was heißt einfach gegen die Bills? Aber es war halt so, du hast gesagt von wegen, okay, Lamar Jackson, zeig uns, dass du uns mit deinem Arm schlägst, wir nehmen dir das Laufspiel weg und dann hat man, ich sag mal so, in 80% der Fälle konnte man dann sagen, okay, dann kriegen die Ravens auch nichts auf die Kette und das ist anders mittlerweile. Lamar Jackson kann Spiele mit seinem Arm mittlerweile gewinnen. Da hat er wirklich auch eine Entwicklung durchgemacht. Ich mag seinen Spielstil immer noch nicht und ja, er wird nie der Passer aller Aaron Rodgers oder sowas sein. Das auch nicht. Und du hast die beste Chance tatsächlich, wenn du sagst, Lamar Jackson, dann gewinn mal gegen uns. Aber tatsächlich ist er dazu in der Lage. Und das finde ich dann doch auch schon eine erstaunliche Entwicklung. Und ich habe auch immer gesagt, das sind werfende Running Backs. Mittlerweile muss ich da vielleicht meine Meinung bei Lamar Jackson auch ein bisschen revidieren. Eben wegen dieser positiven Entwicklung, die er dadurch macht. Deswegen muss ich da ein bisschen widersprechen. Ja,
also vielleicht bin ich halt noch nicht so weit. Ich lasse mich auch gerne vom Gegenteil überzeugen. Aber lasst uns kurz nochmal zu unserem Spiel, was ja viel wichtiger ist als Lamar Jackson, zurückkommen. Ich habe so ein paar interessante Stats rausgesucht für unser Spiel. Die Dolphins, ja, wenn sie on Halloween spielen, wisst ihr, wie der Rekord der Dolphins gegen die Bills ist, all time an Halloween?
Die Dolphins sind, glaube ich, an Halloween 6-0 insgesamt.
Ja, genau.
Und dementsprechend, ich weiß nicht, wie oft sie gegen die Bills. Ich würde jetzt,
das
auch, weiß jetzt 2-0.
Auch nicht, das ist halt 6-0 all time, genau. In Games, ja, played on Halloween.
Richtig geil. Richtig verrückt einfach. So, das ist so, what the heck?
Ja. Dann gibt es die nächste Stat, dass in den letzten 3 Spielen haben die Bills gegen die Dolphins im Schnitt 40,7 Punkte pro Spiel gemacht. Also seit 2020 dann logischerweise. Und sie in der Zeit 122-54 outgescored,
outscored,
wie man auch immer das nennen soll. Und Josh Allen ist der einzige Spieler in der NFL-Geschichte, der in seinen Spielen mehr als 200 Passversuche und ein Passer-Rating über 100 hat in der Geschichte der NFL. Er hat ein Rating von 108,1, also dem Allen scheinen die Dolphins auch relativ gut zu liegen. Ich bin mal gespannt, welche Statistiken davon weitergeführt werden.
Vorzugsweise unsere.
Das war mir also klar, ich bevorzuge die anderen.
Einfach allein aus dem Grund schon, weil die witziger ist.
Das ist wohl wahr. Also wenn es um den Witz geht und um die Coolness der Statistik, dann bin ich sogar auch dafür, aber auch nur dann.
Da geht es ja immer drum, wissen wir doch. Style over Substance.
Und machen wir uns nichts vor, es würde ja auch zu Halloween passen, wenn die Dolphins gewinnen würden. Ja? Es ist ja, als wenn man ein Gespenst sehen würde. Puh, der war.
Kann man ziemlich flach hier unter der Couch lang.
Ja, ich sag so, da musste man nicht mehr die Füße für heben, so flach war der.
Oh. Nein, der kam flach unterm Teppich mit dem Fallschirm hervorgeflogen.
Ja, herrlich. Ich meine, wir können natürlich jetzt, Micho, hast du Fragen zu den Bills aktuell?
Ja. David, wie weit muss es für die Bills gehen, damit die Saison Erfolg ist? Reicht es in die Playoffs oder ins AFC Championship Game zu kommen oder müsst ihr wieder den Super Bowl verlieren, damit es ein Erfolg wird?
Damit es ein Erfolg wird? Naja, ich meine, der Anspruch der Spieler, ich meine, was sollen sie auch anderes sagen, ist, sie wollen den Super Bowl nicht verlieren, sondern gewinnen. Ich finde das unheimlich schwierig, heute zu beurteilen. Ich sehe sowas in Schritten. Also für mich, AFC East Gewinn ist Schritt 1. Und es kommt zu so einem Zeitpunkt der Saison, wenn du dann in die Playoffs kommst, muss man eine Aufnahme machen. Wie steht das Roster da? Hast du Verletzte? Welche Verletzte hast du? Wer ist dein Gegner? Wie sieht's da aus? Wo spielst du gegen wen? Ich finde das zu allgemein, dass jetzt, also für mich als Fan, ein Endziel sozusagen auszugeben, weil ich dann auch vielleicht davon zu enttäuscht wäre, wenn es halt aufgrund von irgendwelchen Umständen halt nicht funktioniert, die ich, wenn ich sie heute wüsste, so erwarten würde, sozusagen. Von daher ist erstmal für mich die AFC East gewinnen und in die Playoffs kommen.
Und das wäre schon ein Erfolg.
Bitte?
Das würdest du schon als Erfolg sehen. Das heißt, aus in der ersten Playoff-Runde Stand heute wäre für dich ein Erfolg.
Nee, Stand mit der Mannschaft, die wir jetzt auf dem Platz haben, ja. Nicht. Mit dieser Mannschaft müssen wir in den Super Bowl kommen.
Okay.
Ne, aber wenn sich jetzt, sage ich mal, Josh Allen und Stephon Diggs und Jordan Poyer, Mika Hyde und Tre'Davious White und Matt Milano out for season verletzen, dann sehe ich das anders.
Ja, gut, das ist klar. Aber Stand jetzt würde man sagen, und ganz ehrlich, nein, ich wünsche euch auf keinen Fall, dass ihr verletzt habt oder sowas. Das wünscht man wirklich tatsächlich keiner Franchise. Aber Stand jetzt sagt ihr ganz klar, nee, Super Bowl, das ist schon das klare Ziel und das muss ein Erfolg sein. Das heißt, im AFC Championship Game mit dieser Mannschaft verlieren, wäre tatsächlich im Grunde, ja, Misserfolg, aber die Zielsetzung für euch ist klar, ihr wollt in den Super Bowl kommen und das wird euer Jahr. Was glaubst du denn, wie lange ihr die Mannschaft, so wie ihr sie jetzt habt, auf dem Niveau, auch vom Cap-Management her und so weiter, noch aufrechterhalten könnt? Kommt da nicht irgendwann mal der Einbruch, spätestens wenn Josh Allen seinen langfristigen Vertrag hat?
Der hat ihn doch schon.
Ja, aber er wird ja noch nicht...
Meinst du, wenn er gültig wird, sozusagen?
Genau, ne? Richtig.
Ja, okay. Auch schwierig zu beantworten. Also es ist als als Brandon Bean und Sean McDermott übernommen haben, war ja so das erste Motto Trust the Process und wir haben alle den Kopf geschüttelt. Und es ist schon so, dass Brandon Bean, der hat ja jetzt auch wieder noch einen für uns wichtigen Defense Back, Taron Johnson, verlängert. Der ist schon auch so ein kleiner Cap-Magier. Ich finde, er macht das unheimlich gut. Und ich habe in den vollstes Vertrauen, auch in den Head Coach. Es werden Spieler halt auch nicht nur nach deren, also ich weiß nicht, ich habe schon so bei Tampa Bay das Gefühl, die nehmen jeden Rotz, auf Deutsch gesagt, ne? Antonio Brown. Und ich finde jetzt auch irgendwie, mein Tom Brady mag the GOAT sein, aber so von seiner Ausstrahlung her finde ich den jetzt nicht so den alleroptimalsten, um das mal vorsichtig auszudrücken. Natürlich liegt es auch daran, wenn du ständig gegen den auf die Schnauze oder von dem auf die Schnauze bekommen hast. Ich mag den Typen halt einfach nicht. Er hat jetzt nichts mit seiner footballerischen Leistungsfähigkeit zu tun. Aber in Buffalo ist wirklich was entstanden, was eine verschworene Einheit ist. Und das schaffst du, das ist nicht so einfach, gerade nicht in der NFL, wo es natürlich auch um viel Geld geht. Und wo Cole Beasley, der ja so ein erklärter Impfgegner ist, lieber bevor er dann noch mehr Ärger bekommt, einfach mal seinen Twitter-Account einfach rausnimmt, um sich da aus der Schusslinie zu nehmen. Die haben unheimlich viel Spaß auch im Training miteinander. Es gibt Spieler, die halt schon einen Vertrag auch restructured haben, um da bleiben zu können. Und ich glaube, dass sowas halt auch viel wert ist. Wie viele Jahre das jetzt so gut gehen mag, das kann ich natürlich auch nicht vorhersagen. Es ist aber so, wenn so deine Surroundings, also dein Umfeld stimmt, guck dir Green Bay an, ne? Die haben natürlich einen super Receiver und einen super Quarterback. Danach wird schon eher so ein bisschen schwierig, aber das ist halt auch die Aura der Mannschaft und des Spielers und der das, was sich die Mannschaft erarbeitet hat zu sein, einfach damit sowas auf einem hohen Level bleiben kann. Wenn du das einmal erarbeitet hast und eine Identifikationsfigur hast, wie Josh Allen bestimmt schon jetzt eine ist, zumindest in Buffalo, und das auch noch vergrößern könnt und von Verletzungen verschont bleibt, kann das durchaus eine längere Zeit wirklich so gehen. Ne? Man hat natürlich auch immer mal schlechtere Saisons dazwischen, aber im Moment bin ich da erstmal echt frohen Mutes.
Was würdest du denn sagen, wenn du dir euren Roster und so weiter anguckst, was ist euer größter Schwachpunkt?
Offensive Line.
Ja, auch Guards. Die Offensive Line tatsächlich?
Die Guards. Unsere Guards sind nicht gut.
Gut, also der Anlaufpunkt für Christian Wilkins, haben wir ja schon gehört, ne?
Ja. Na, aber das ist halt wieder, klar, dann hast du natürlich einen Vorteil, wie wenn du halt einen Quarterback wie einen Allen hast, der halt auch beweglich ist, aber du siehst das auch einfach an vielen unserer Laufzahlen. Darum laufen wir halt auch nicht so viel, weil gerade durch die Mitte, wir sind da nicht so, ich mag gerade Feliciano, aber und jetzt gibt es halt schon wieder so Diskussionen wegen den Verletzungen, ob jetzt Cody Ford wiederkommt und spielt oder ob doch Ike Boettger spielt und der andere auf Guard geht und so. Also auf Guard haben wir echt noch Bedarf.
Aber du hast gerade eben vom Laufspiel von euren Running Backs gesprochen. Ich muss jetzt gerade echt mal überlegen, ihr habt drei Running Backs, glaube ich, die ungefähr alle auf einem Niveau sind. Kannst du den Namen nochmal kurz nennen?
Also wir haben Devin Singletary und Zach Moss.
Genau.
Das ist unser One-Two-Punch, ne? Und wir haben Matt Breida noch, aber brauche ich jetzt nicht so viel zu erzählen, kennt ihr selber. Der Running Back, der zwischen Zach Moss und Devin Singletary steht, ist der Herr Allen. Ne? wir haben gerade Anfang der Saison, ich glaube gegen die Steelers, hatten wir 7 designte Quarterback-Runs. Das war mir viel zu viel. Ne? Also auch da musst du ein bisschen auf den Josh Allen. Und Josh Allen will ja auch immer und will das auch immer schaffen. Aber auch da finde ich, ne, das du musst halt auch aufpassen, dass sich dein Franchise-Quarterback da nicht zerschreddert, wenn er da herumläuft. Also das Play-Calling hat sich gegenüber Anfang der Saison deutlich verbessert, muss ich wirklich sagen. Ich war gerade gegen Pittsburgh so mega unzufrieden, wie viele von uns oder alle von den Bills-Fans, mit denen ich so in Kontakt bin. Das hat sich deutlich gebessert. Es ist auch nicht so, dass jetzt die Guards der Bills die grottenschlechtesten der Liga sind. Aber wenn man mich nach einer Schwachstelle fragt, dann ist das meine Antwort.
Okay, dann danke ich schon mal für die Antworten.
Sehr schön. David, hast du Fragen zu den Dolphins aktuell? Ich meine, ich habe dich ja schon auch zu einem Dolphins-Thema gefragt. Gibt es Fragen, die du aktuell zu den Dolphins hast, wo du sagst, ich habe da was gehört oder das würde mich mal interessieren? Wie seht ihr das?
Ja, also die Deshaun Watson-Sache haben wir schon quasi, als ich eingestiegen bin, so besprochen. Ne? Da habe ich auch so die Meinung ja mitbekommen. Ich habe immer wieder gelesen, so bei den Spielern, ja, wer könnte noch getradet werden jetzt vor der Deadline, wird Xavier Howard auch immer genannt. Wie viel ist da dran? Könnte das wirklich passieren? Weil eigentlich kann man ja den besten Defense-Spieler, den man hat, nicht weggeben. Aber was glaubt ihr, wie viel ist da dran?
Kann man schon machen. Micho, magst du da vielleicht drauf antworten?
Ja, also die Frage, die sich uns einfach stellen muss, ist, wie sieht es mit unserem Rebuild aus? Wir haben ja im Draft, zumindest in meinen Augen, und ich glaube, Rico stimmt mir da überein, ansonsten wird er mich gleich korrigieren, einige Male kräftig daneben gegriffen. Gerade auch, wir haben ja zum Beispiel hohe Draft-Ressourcen auch in die O-Line gesteckt. Wir haben kräftig daneben gegriffen und viel hängt jetzt auch von Tour ab. Das macht es Tour halt eben nicht leichter. Tour ist Entwicklung nicht leichter. Und die Frage ist halt, was müssen wir tun? Müssen wir jetzt schon, weil wir haben, was die Receiver angeht, haben wir ein gutes Supporting-Cast, müssen wir jetzt eventuell die Reißleine ziehen? Und in der heutigen NFL gewinnst du halt eben nicht mehr über die Defense. Xavier Howard ist ein wichtiger Spieler für uns, ein sehr wichtiger Spieler. Trotz allem, wenn wir die Entscheidung treffen und sagen, wir versuchen das mit Tua, aber wir müssen noch deutlich in die O-Line investieren und die Offense noch besser machen. Oder wenn wir auch sagen, Tua ist es halt eben nicht und wir müssen noch mal von vorne anfangen und brauchen Draftkapital. Xavier Howard, auch vom Preis her alleine schon, das Erste, was wir dementsprechend verkaufen können, wo wir dementsprechend was herbekommen, wirklich was auch wir bekommen, was wir später einsetzen können. Und davon hängt es halt ab. Davon hängt wirklich ab, wie sehen wir unseren Rebuild. Und ich glaube, da sind wir uns alle auch noch nicht wirklich einig, wie wir unseren Rebuild sehen. Und ich persönlich glaube daher, dass zur Trade-Deadline es nichts mit einem Trade von Xavier Howard wird. Zur nächsten Saison sieht das vielleicht schon anders aus.
Ja, also ich sehe es, ich sag mal, ich habe vorhin schon vieles gesagt. Ich sag mal, wenn es wirklich, ich sag mal, so ein 50-0 für die Bills wird, ich glaube, dann wird ganz, ganz viel passieren bei den Dolphins in der nächsten Woche. Ich gehe aber nicht davon aus, dass wir 50-0 verlieren werden. Aber es kann tatsächlich was werden. Ich halte es aktuell aber auch nicht für realistisch oder nicht für. Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich eher Nein sagen. Ich halte es aber, also ich sag mal, ich halte es für wahrscheinlich, als dass wir Tour zum Beispiel traden. So, dementsprechend. Aber ja, es ist ja schwer, das jetzt so in Prozent zu fassen für mich. Aber klar, es ist ein Thema. Man könnte noch gut was für ihn bekommen, gerade nach dem Spiel jetzt. Aber ich sehe noch nicht, dass sich die Dolphins so viel auch eingestehen, dass es jetzt schon gescheitert ist. Und dementsprechend glaube ich da nicht an eine Trade von Xavier Howard. Ich hoffe, das beantwortet die Frage zufriedenstellend, David.
Ja.
Gibt's denn noch was? Hast du Interesse an einem Spieler, den du gerne bei den Bills hättest?
Xavier Howard.
Wie wär's mit Austin Jackson?
Nein.
wie nein? Ihr hattet doch Probleme auf Guard.
First-Round-Pick.
Ja.
Kriegt er sogar für einen Second-Rounder.
Hatten wir nicht darüber gesprochen, dass die Picks der Dolphins in der O-Line nicht so fabulös waren in der letzten Zeit?
Ja, als Tackle. Ja, vielleicht ist der auf gar ja auf lange Sicht Weltklasse.
Ja, ich meine, das weißt du nie. Wir haben ja Wyatt Teller abgegeben an die Cleveland Browns vor 3 Jahren. Da beißen sie sich jetzt alle noch in den Arsch, weil der halt ordentlich die Liga rockt. Und das ist ein Guard, ne? Das hätten sie mal besser lassen sollen.
Ja, das ist aber immer so, dass dann, ach, ja, hätten wir das mal nicht gemacht.
Ja, nachher bist du immer klüger.
Das ist richtig. Ja, so jung kommen wir nie mehr zusammen.
Ja.
Oh. Gut, hast du noch andere Fragen? Oder war es das schon an Fragen, die du hast, die dich zu den Dolphins interessiert haben?
Also das war so, da ich das Tour-Thema mitbekommen habe, das interessiert mich halt auch immer, weil ich mag den halt, ne? Das interessiert mich auch immer. Alles andere habe ich so im, dem Kontext entnehmen können. Diese Xavien Howard, der Xavien Howard Geschichte hat mich noch interessiert. Ja, das war so das, was ich jetzt zu den Dolphins fragen würde. Ich hätte aber jetzt mal, weil ihr ja auch gerne mal meine Sicht seht, quasi von außen, ich hätte gerne mal von euch beiden gewusst, wo ihr denn die Bills am Ende der Saison seht.
In den Playoffs. Ich denke, das ist
Die AFC East wird gewonnen.
Ja, das da, ich denke, da würde ich mich festlegen. Ja.
Okay, da muss man jetzt kein großer Hellseher für sein.
Das ist ja auch eine ziemlich crappy Division, ne, im Moment.
Das ist echt krass. Ich
glaub, wenn man wettet, muss man wahrscheinlich draufzahlen, oder?
Ja, Wettgebühren incoming. Ja, tatsächlich.
Sie wetten 5 Euro und müssen am Ende 7 bezahlen.
Ja. Es ist, ich finde, die AFC ist so crazy. Aktuell sind die Bengals auf dem First Seed. Also, what the heck, die Bengals. Das hätte da auch nie jemand gedacht. Und ich glaube, dass die Playoffs in der AFC East verdammt wild werden können. Weil wenn man sieht, wie die Chiefs spielen und so weiter und so fort. Ich traue es den Bengals zu, dass sie nachher, den Bills, den Bengals nicht so ganz, aber den Bills traue ich es definitiv zu, dass sie auch bis in den Super Bowl kommen können. Und da...
Da weißt du eh nie, spielen. Du weißt dann gegen wen und wie und was. Das ist so ein bisschen, finde ich, wie ein DFB-Pokal. Er hat so seine eigenen Gesetze im Super Bowl. Ja, also ich glaube, das vor zu predikten, ist, da müsste man sich neu drüber unterhalten, wenn es soweit ist und eine Paarung steht, dann kann man überlegen.
Aber Grüße gehen zumindest schon mal raus an die Bayern-Fans, ja. DFB-Pokal, ahoi.
Ja. Ja. Das habe ich gestern auch, ich wohne ja in dieser Stadt, die gestern hier 5-0 siegreich war. Ich war hier auf dem Balkon und dann wusste ich, okay, Gladbach hat ein Tor geschossen.
Ich würde gerade sagen, du bist nicht der Einzige, der in dieser Stadt
wohnt. Ja, stimmt. Ich erinnere mich. Ja, also das hat man. Aber es ist ja nicht, meine Mannschaft hat glamourös 3-0 in Hannover verloren, aber kann ja auch mit leben. Ich gewinne dann lieber nächste Woche im Ligaspiel gegen die.
So.
So, kleiner Exkurs zurück zum richtigen Sport.
Richtig. Micho, du bist eine Antwort schuldig.
Ja, stimmt. Thema Bills. Also, ganz ehrlich, ich finde es halt ziemlich beeindruckend, wie die Bills letztendlich den Turnaround geschafft haben. Hervorragendes Roster-Management, kann man nicht anders sagen. Natürlich auch ein bisschen Glück gehabt, dass man konnte vorher meiner Meinung nach nicht sehen, dass das aus Josh Allen wird, was aus ihm geworden ist. Es ist ja auch immer so ein bisschen Draft-Lottery. Aber da muss ich sagen, da ziehe ich auch den Hut vor. Das haben die Bills wirklich ganz hervorragend gemacht. Sie gehören definitiv in der AFC zur Spitzengruppe. Und ich sag mal so, klar, Playoffs, ein Spiel, da kann immer viel passieren. Vom Leistungsniveau her, die AFC, ihr habt es gerade eben gesagt, ist so eng, dass ich sagen würde, sie kommen mindestens ins AFC Championship Game. Ab da ist alles offen, weil tatsächlich halte ich auch sehr viel von den Titans, muss ich ganz klar sagen. Ich glaube, dass jetzt mit der Entwicklung von Lamar Jacksons die Ravens noch mal einen Sprung nach vorne gemacht haben. Und da seid ihr komplett auf Augenhöhe. Also da könnte ich jetzt nicht sagen, da entscheidet wirklich die Tagesform oder halt irgendwas
Verletzungs. Immer ein bisschen drauf an, wo gespielt wird, ob du halt in Tennessee, in Baltimore oder in Buffalo spielst, ne?
Ja, gut, klar, im Winter in Buffalo ist natürlich nicht ganz so lustig.
Für viele. In Baltimore auch nicht.
Ja, gut, stimmt. Also von daher.
Und auch Fans, ne? Also, ob da halt jetzt da 70.000 Krach machen für Baltimore oder 70.000 für die Bills, obwohl es ja interessant war, dass gegen Tennessee mehr Bills-Fans im Stadion waren als Titans-Fans, fand ich schon sehr überraschend.
Aber auf jeden Fall sehe ich euch da auf jeden Fall in dieser Spitzengruppe. Da entscheidet dann wirklich die Tagesform. Ob man sich dann gegen die NFC-Teams durchsetzen wird, ich muss ganz ehrlich sagen, da bin ich im Moment noch nicht ganz so tief drin. Aber da gibt es halt auch zwei, drei Teams. Also ihr gehört, seid definitiv Top 5 der Liga. Und als Top 5 der Liga hat man auf jeden Fall einen Shot aufs Championship-Game. Dass ihr Super Bowl nicht könnt, habt ihr oft genug bewiesen. Braucht ihr uns nicht ein weiteres Mal zu beweisen.
Nein, danke. Ich möchte das auch nicht, weil dann mal ich mauer mich im Keller ein, da komme ich auch nicht mehr raus. Das kann ich nicht ertragen. Also 4-mal reicht am Stück. Vor allem, ja. Also das ist auch ein Spiel. Irgendwo so ganz im Tiefen meines Herzens ist es, ich weiß gar nicht, wie ich das aushalten sollte, die Bills in einem Super Bowl zu sehen. Ich weiß es nicht.
Also man kann auf jeden Fall sagen, eure Serie ist auch eine Serie, ist nicht ganz so cool wie die Halloween-Serie.
Nee, aber die ist gar nicht so cool. Einigen wir uns auch darauf, ihr behaltet eure Serie und wir reißen dafür unsere am Ende der Saison.
Das dürfen wir hier offiziell nicht genehmigen.
Genau. Offiziell geht das einfach nicht.
Ja,
ja, aber ihr seid ja die Super Bowl Champions der Herzen.
Ja.
Ja, das kann man durchaus sagen.
Buffalo Leverkusen oder wie?
Nee, genau.
Sehr cool. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt über in die Tippphase. Ich habe ja vorhin schon gesagt, die Wettanbieter und PFF sind so 13, 14 Punkte. Favorit sind die Bills. Wir spielen bei den Bills. Das heißt, deswegen ist es allein noch mal ein bisschen höher. David, was tippst du? Wie geht das Spiel der Miami Dolphins bei den Buffalo Bills aus?
Die Bills gewinnen 31-10.
Okay, das ist
eine Ansage. Ich bin sonst ja immer sehr zurückhaltend, das wisst ihr, aber
ja.
Ich habe auch natürlich beim letzten Spiel auf die Bills gesetzt, aber halt deutlich knapper. Aber ich bin einfach der Meinung, dass unsere Defense im Moment so gut drauf ist, dass da halt nicht so viel zu holen sein wird für Miami in der aktuellen Form. Und daher mein Tipp 31-10.
Okay, Micho.
Ja, also tatsächlich muss ich leider auch auf die Bills setzen. Ich glaube tatsächlich, dass das Spiel auch schon zur Halbzeit entschieden ist. Und dass dementsprechend dann zum Ende hin auch nicht mehr mit der kompletten Kapelle gespielt wird, wir dann dementsprechend auch nochmal aufholen können. Dementsprechend sage ich, 34-17 für die Bills.
Okay, ja, das ist natürlich jetzt alles nicht so toll. Und ich muss sagen, ich
finde das toll.
Ja, das dachte ich mir. Ich muss.
Dafür verliert ihr dann hier wieder im Super Bowl.
Nein, hat die Klappe jetzt. Ich weiß, wo du wohnst.
Geil. Ich bin umgezogen.
Ich finde dich, Gladbach ist nicht so groß. Ich weiß auch, wo du arbeitest. Ich fange das ja ab.
Okay.
Okay. Bevor das jetzt eskaliert, ich hab ja vorhin schon gesagt, ich bin inzwischen einfach nur genervt von dieser scheiß Quarterback-Diskussion. Nach den beiden positiven Spielen, ich will einfach, dass Tua jetzt richtig eskaliert gegen eine Defense, die aktuell wahrscheinlich eine Top-5-Defense der Liga ist. Und ich will es einfach. Ich will einfach, dass diese Serie gegen die Bills zu Ende geht. Ich will, dass Tua zeigt, dass er es kann. Ich will keine Diskussion noch für 2 Tage nach diesem Scheißspiel haben. Jetzt kommt Watson bestimmt oder jetzt traden die Dolphins. Was? Nein, ich will, dass alle ihre Schnabel halten. Ich sage, dass die Dolphins mit, 35-34 gewinnen.
So.
Bam. Dolphins rasten komplett aus. Tua wirft 5 Touchdowns oder 4 und
ich möchte das Läufer aufnehmen, was du da hast. Kann ich was abhaben?
Nein. Das ist ganz allein
von meins. Mehr, das kann ich verstehen.
Ich brauche noch was für morgen früh. Ich kann das nicht mehr anders kanalisieren als so.
Deswegen finde ich auch in Ordnung. Es ist ja auch dein Team. Ne?
Ja.
Ich könnte jetzt hier 78 Gründe aufzählen, warum ich denke, dass es nicht so ist, aber das ist dein Team oder es ist euer Team. Und man kann auch sowas tippen und am Ende der King sein damit. Wenn das Ergebnis kommt, dann lass es mir was einfallen. Das glaubt mir mal.
So, und damit würde ich sagen, David, es war mir wieder ein inneres Blumenpflücken. Ja, danke, dass du es noch einrichten konntest. Danke, dass du wieder die Zeit genommen hast, mit uns über Football, über die Bills, über die Dolphins zu sprechen.
Wir müssen dann ja auch noch mal sagen, als du nicht da warst, haben wir dann ja auch quasi schon mal gesagt, du bist ja unser Ehrendelfin. Ja, ich glaube, keiner war so oft im Dolphins Drive wie du. Frank Neuber vielleicht noch.
Ja.
Siebte Mal.
Ist schon. ist schon ordentlich, würde ich sagen.
Ja. Aber eigentlich bin ich ja kein guter Gast wegen, ne? Jetzt, ich bin 6-0.
Ja.
Also, der Frank ist nicht zu 0, das weiß ich.
Das stimmt, das stimmt. Aber die Patriots liegen uns auch etwas besser als die Bills inzwischen.
Ja.
Ja. Aber gut.
Ja, die spielen so. Auch noch. Wir spielen noch zweimal Patriots, zweimal Jets.
Ja, das wird
also Spaß. Eigentlich, das müssen definitiv zum Beispiel 4 Siege sein. Also, wenn du weit kommen willst, musst du diese 4 Spiele gewinnen. Punkt.
Richtig.
Ja, ich sag's mal, das ist eine crappy Division, in der wir im Moment spielen.
Ja. Aber gut, die crappy Division geht in ein Division-Duell am Wochenende. Ich freue mich auf jeden Fall aufs Spiel, zumindest die ersten 10 Minuten. Dann schauen wir mal, wie es danach aussieht. Es hat mir wieder super viel Spaß mitgemacht mit euch. Ja, danke, dass das hier dabei wart. Und
danke
ja,
für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Jedes Mal wieder gerne, David. Und ich hoffe, ihr da draußen, ihr habt genauso viel Spaß beim Hören der Folge gehabt. Ja, wie gesagt, wenn ihr so genauso coole Dudes und Dudinnen sein wollt wie der Christian Dance. Und uns bei Patreon. Dudens, okay. So, auf jeden Fall, wenn coole Dudes und Dudens sein wollt, wie der Christian, dann könnt ihr uns auch auf Patreon unterstützen. Das geht schon ab 2,50 € pro Monat. Das ist quasi ein halber großer Cappuccino oder ein kleiner ganzer Cappuccino. Ihr kennt das Spielchen. Und wenn ihr sagt, hey, ich habe kein Geld für ein Cappuccino und auch kein Geld, um euch zu unterstützen, dann sagen wir, das ist uns scheißegal, dann kannst du uns trotzdem überall folgen, da wo es Podcasts gibt. Du kannst eine Review bei Apple Podcasts hinterlegen. Du kannst auf YouTube gehen und da uns abonnieren und uns einen Daumen hoch geben bei den Videos. Du kannst kommentieren. Du kannst uns einfach auch so supporten und uns, wenn du siehst, eine High Five geben. Auch das ist mindestens genauso cool wie alles andere. Und ja,
das freut euch auf die Social Media, Bitch.
Ja, danke dafür. Und ja, freut euch, dass die Trade-Deadline am 2. November erreicht ist. Und damit bleibt mir nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.